diesen Donnerstag. Nach dem Podbuster 24 Stunden sind nicht genug. Nun der zweite Teil der OMR-Saga. 24 Stunden sind immer noch nicht genug. Fiete Gastro und der Mann, der die Zeit neu definiert. Aber was ist Zeit? Wie viel Zeit hat er noch? Und wird es nicht langsam Zeit? In den Hauptrollen Tim Mälzer als Sebastian Merget. Sebastian Merget als Tim Mälzer. Das Bo als Das Bo. Und in der Gastrolle Christoph Hoffmann. Podstars International präsentiert eine Hotel California Roads Produktion. 24 Stunden sind immer noch nicht genug. Die Zeitumstellung ist jetzt.
Ey, ich habe deine Keynote neulich gesehen. Was beim ADC.
Eine Keynote?
Ja. Eine Keynote, die keine Keynote war. Und ich muss wirklich, also keine Keynote war, weil du keine Keynote hattest. Aber eine deutlich bessere Keynote, als die Leute halten, die eine Keynote vor sich haben. Wirklich, ich saß da und ich habe Oliver geschrieben und Andrea auch, sagt, ey, ich bin jedes Mal aufs Neue begeistert, wie Tim ohne Punkt und Komma labern kann und die Sache auch noch einen Sinn hat. Das war wirklich gut.
War wirklich eine gute Sache. Ja, Keynote ist auch für mich immer sehr amüsant.
Aber
es ist gut Business. Das ärgert mich. Ich würde sehr gerne viel häufiger Keynote-Vorträge halten. Mein Problem ist, ich habe keine Struktur. Weil ich ja in dem Moment auf das Gesagte und Nachgedachte reagiere. Das heißt, ich habe kein Konzept. Ich habe auch keine Quintessenz, auf die man hinarbeiten kann. Und ich wundere mich wirklich, ich war mal auf einem sehr großen Keynote-Speaking-Event, Speaker-Event. Hauptredner war Richard Branson.
Oh. Von Virgin Airlines.
Ja, er war Hauptspeaker. Und das war im CCH, es war ein Riesensaal. Es waren, boah, was ist das, 3.000 Leute? 3.000 Leute, ja. Die vierstellig bezahlt haben für das Wochenende. Mhm. Ne, um da sich den. Und dann stehen da Leute und erzählen eigentlich in einer Stunde belanglosen Klar. Scheiß und haben billige Fotos aus dem Internet runtergeladen, die rechtefrei sind. Hauen da irgendwelche also Klosprüche hinter, haben einen guten Anzug und sind kurz vom Chaka.
Ja, so.
Und es ist wirklich ein, wo ich dann sage, und das war ein Event für Führungskräfte. Und in dem Moment habe ich eigentlich gedacht, jede Führungskraft, die hier ein Ticket gekauft hat, hat das Wort Führungskraft nicht verdient.
Ja, aber du weißt doch, wie es ist. Man muss labern können und Leute haben, die dir glauben.
Und was gut war, ich habe sehr viel Feedback bekommen, dass mein Vortrag ein sehr guter war.
Welcher jetzt?
Damals, ADC. Bei dem Event. Bei dem Event, wo ich war.
ADC neulich.
Nein, der damals. Große. Da, okay. Der ja. Große, der sehr, sehr gut war, weil ich über Scheitern gesprochen habe. So, einfach über Scheitern, nicht über den vermeintlichen Erfolgsweg, weil wenn der kopierbar wäre, dann wären wir alle erfolgreich, sondern ganz im Gegenteil über den Umgang mit dem Scheitern und hab da die Leute emotional auf einer Ebene abgeholt, dass sie das sehr inspirierend fanden. Und da habe ich gedacht, ja, dann könnte das ja eine Masche werden, also keine Masche, aber dann ist das vielleicht so der eigene Ansatz, weil, Digga, da gibt's richtig.
Ja, natürlich. Ja, klar.
Weißt du, was die teilweise kriegen? Ich glaube, Richard Branson hat 160.000 Euro gekriegt, die er dann allerdings spendet.
Ja.
Ich war noch nicht in der Liga.
Seiner Stiftung.
Nee, aber das ist so, also so da ist fünfstellig
drin. Aber gib mal ganz ehrlich, Tim, nur weil du Gefangener in deiner eigenen Laberei bist, ist das nicht Ansporn, dass du ein Kino trainierst und im Nein. Jahr 5 Keynotes machst oder 10?
Also mein Ansporn ist schon 10.
Mit einer Struktur?
Nee, in dem Moment, also ganz ehrlich, würde ich mit einer Fernbedienung.
Hast du einen Kreativdirektor, der hilft dir.
Muss man auch sagen, ich war auch bei OMR, ne? Also OMR ist ja auch, die machen damit ja auch Business und es gibt ja diese Online-Marketing, Rockstars Days ja, oder ja, wie auch immer ja, die heißen. Ja, heißen die so? Ja, die
ja.
Days?
Ja, OMR.
OMR kurz. Und da waren eben auch bestimmte Leute auf einer sehr, sehr großen Bühne, waren auch viele Leute und so, ich habe gedacht, Ja, ist aber nichts, was ich mir nicht auch im Internet runterladen kann. Und das hört jetzt der Chef hier bestimmt nicht gerne. Aber, weil das ist schon cool, die Typen mal zu sehen, die solche Erfolgsstorys. Und das ist auch schön, das mal aus direktem Munde zu tun. Aber ich finde es relativ uninspirierend, weil es ist ja kein Frage-Antwort-Spiel.
Ja, aber du lässt doch Geld liegen. Das da, also das, so sehe ich das gerade. Du lässt doch eine Einnahmequelle liegen, die du, ein Tim Melzer, definitiv haben könnte, zehnmal.
Gut, ich habe das erste Geld, was ich habe liegen lassen, war, als ich mich nicht zum Bundesliga-Fußball habe ausbilden lassen, weil Talent hatte ich. Ja, klar. Weißt du, was ich meine?
Nee. So,
dann bin ich halt kein Supermodel geworden, weil den Körper hatte ich. So, ich lasse viel Geld liegen.
Das muss auch schon ein bisschen zu mir.
Nee, aber Keynote-Speaker, also wenn das irgendwelche Leute hören und sie hätten das gerne mal unstrukturiert.
Ja.
Oder aber trotzdem emotional und ich würde das gerne, aber nicht Viertelstunde. Viertelstunde ist zu kurz.
Ist zu kurz, ja.
Ich hatte ja bei, das war ja noch ganz lustig bei ADC da. Wir haben zu früh angefangen und trotzdem später aufgehört.
Ja, habe ich gesehen. Also ich war auch erstaunt, wie das wieder funktioniert.
Also wenn man Worte wiegen könnte, dann kriegst du bei mir ordentlich Wurst auf den Teller, wenn ich sowas mache.
Hast du aber auch gut gemacht. Thema war, glaube ich, The Power of No. Und du hast auch im Prinzip ja übers Scheitern, also übers Nein-Ja-Sagen gesprochen.
Power of No. Also
kann man gut hinschieben.
Muss doch keinen erwachsenen Menschen mehr erklären, dass man auch mal Nein sagen kann und muss.
Ja, da geht's ja um die Branche und dass die Branche mittlerweile auch mal zum Kunden sagt, sorry, nur weil ihr unser Kunde seid und uns Geld zahlt, können wir dieses Briefing nicht so erfüllen, weil das wäre...
Das hab ich gesagt.
Genau, das wäre nicht unsere Art von Kreation. Und in dem Moment dachte ich so, ja, guess who's talking, ne? Also weil die Werbebranche sieht ja zu und müsste ja eigentlich das hier und da öfters auch mal machen.
Denke ich schon.
Ja.
Also sicherlich sind ein paar Parameter zu berechnen in der Werbung, wenn ich sie berechnen könnte. Und ich bin nicht schlecht beim Rechnen, also das kann ich noch ganz gut. Wenn ich die Wirkung von Werbung besser einschätzen könnte, wenn sie gut ist, dann würde ich auch mehr Werbung machen. Ich mache relativ wenig Werbung, bis gar keine.
Hast du das ernst gemeint mit dem Zahnpasta-Ding?
Ja, das hätte Humor.
Er hätte es wirklich.
Ja, aber ich habe ja wirklich mit Abstand die mieseste Kauleiste in der deutschen Medienlandschaft. Also da ist ja wirklich nur noch ein obdachloser Bullterre, französische Bulldogge, noch schlimmer gesegnet. Oder irgend so ein zusammengebumster Straßenköter, wo vorne ein bisschen Schäfer und unten an den Beinen ein bisschen Dackel, hinten am Schwanz irgendwie Gold Retriever drin ist. Und wenn der dann noch so eine Bulldoggenfresse hat, dann herzlich willkommen in der Körperwelt von Tim Melzer. Und wenn dann dieses Unternehmen sagt, wir machen Zahnpasta-Werbung, dann finde ich, es macht doch keinen Sinn, wenn eine Sylvie Vandemeis oder wie die heißt, mit ihren gebleachten Zähnen Zahnpasta-Werbung macht, weil das nicht natürlich ist.
Nee.
So.
Und sie ist auch keine Zahnarztfrau. Ja. Oh
Gott, ey. Sind die echt eigentlich? Sind das echte Zahnarztgattin?
Nee, also das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich als Zahnarztgattin.
Ja. Eigentlich darf man das auch so nicht mehr sagen.
Das ist das mieseste,
ey. Boah, ey, dieser Jägermeister, der geht jetzt wirklich mal ganz schön in die Birne.
Komm, wir machen noch einen.
Ja, nee, ich nicht.
Doch, läuft.
Nein, ich definitiv
nicht.
Hör auf. Ich lese eine E-Mail vorne.
Ja.
Eine Hörermail.
Ja.
Und zwar von Jan.
Wen hatten wir eigentlich als letztes, jetzt hörbar?
Die aktuelle Folge ist Max Strohe.
Oh gut.
Kommt sehr gut an.
Ah, ist gut.
Aber gerade hier mit Tonmeister.
Haben wir auch leider das Level hochgesetzt, schon mit Madame. Oh, wie heißt sie? Frau Fuchs.
Ach, Monika so, Fuchs. Ich dachte, ich war bei einem anderen Insider.
Monika Fuchs war sehr hoch.
Und ich sag
sehr, sehr hoch. Ja. Und ich finde Max Strohe auch genau das. Und daran sieht man auch, und das ist auch, sollte für dich weiter die Herausforderung sein.
Ich nicht,
Franz. Entweder lädst du mir, doch, wir müssen.
Wie wir müssen?
Wir müssen.
Nur weil Tim Melzer sagt, ich soll Jägermeister
heute
trinken?
Ja.
Oh Gott.
Heute ja.
So viel zum Thema The Power of No.
Also ich habe doch Nein gesagt, dass du nicht trinkst.
Nee, ich
so, das ist die Power of No.
Mich.
Nein, du trinkst.
Von mir selbst.
Nein, du trinkst.
Ja, Gott.
Witz. Nee, mit Monika Fuchs, Max Strohe, für dich umso herausfordernder, hol mir Gäste, mit denen ich was anfangen kann. Und nicht, weil du die irgendwie geil findest. Also, oder weil die vermeintlich irgendwas zu erzählen haben.
Nee.
Sondern gute Leute,
Max war geil.
Max war super.
Max war wirklich toll. Wirklich.
Wir haben viele gute. Also, da ist viel Gutes dabei. Aber ich denke immer, wenn wir so ein gekrampftes kulinarisches Thema reindrücken wollen, auf Teufel komm raus, dann ist es selten
cool. Ist aber auch ja nicht Tim Melzer Wunschkonzert hier, ne?
Nee, ich also, weiß, aber ich sag nein.
Ich sehe schon zu, dass
du Power of No.
Dass du kriegst.
Ich sag nein zu Scheißgästen.
Ja, pass auf. So. Ihr habt ja über einen Klangteppich,
Teppich. Klangteppich.
Scheiße,
komm, das mache ich mal fertig.
Klangteppich gesprochen,
wer?
Ne? neulich hier, falls jetzt wieder die Gastronomie öffnet, dass ihr darüber nachgedacht habt, um ein bisschen Atmosphäre, in den Raum zu kriegen.
Gäste brummen?
Genau. Daraufhin schrieb Jan: Moin, bitte nicht für zusätzlichen Lärm sorgen, Tim. Ich unterhalte mich so gern mit meinem Partner. In meiner Lieblingspizzeria wird ab 19 Uhr die Hintergrundmusik immer lauter gedreht und es wird schlagartig laut und ungemütlich. Alle Gäste müssen sich doppelt so laut unterhalten, da das Essen auch dann in der Pizzeria noch super lecker ist, schaue ich halt trotzdem nur, dass wir bis 19 Uhr dann wieder raus sind. Schade. Mhm. Aber irgendwie in Hamburg üblich, obwohl ich niemanden kenne, der das mag. Nun meine Frage an dich. Mhm. Ist das ein Punkt der sogenannten Erlebnisgastronomie? Viele Grüße, Jan Fiete. Der heißt Fiete.
In der Tat spielen wir mit Lautstärke in der Bollerei als Mechanismus. Du kommst manchmal in den Laden rein und dann denkst du so, boah, hier könnte aber auch ein bisschen mehr Energie im Raum sein. Und es geht nicht jedem so wie Jan, der auch immer einen aktiven Gesprächspartner mit am Tisch hat, sondern es sitzen eben auch häufig Menschen am Tisch, die sich gar nicht mehr so viel zu sagen haben oder ich sag mal so, wenn angenommen, man hat jetzt mit dir ein Tinder-Date, du kommst bei mir zum Essen und dann sieht sie ja die Realität, dann weiß sie auch nicht, was sie sagen soll und versucht einfach kläglich diese 2 Stunden zu überbrücken, um dann zu sagen, nein, wird nicht genudelt.
Aber einladen lässt sie sich noch.
Also, und dann sind die Leute mit einer gewissen Abwehrhaltung, mit einer gewissen Distanz und dann dreht man manchmal die Lautstärke der Musik hoch, damit eine Körperbewegung nach vorne stattfindet und das Gespräch angeregt wird.
Meinst du das ernst?
Das meine ich ernst. Ich arbeite wirklich damit.
Quatsch.
Kein Scheiß. Und das wird in Japan zum Beispiel ad absurdum geführt. Da gibt es diese Spielhallen.
Ja.
Diese
Zockerhallen.
Also aber diese Spielautomaten. Wie heißen die nochmal? Pachinko. Pachinko. Die sind lauter als ein Rammstein-Konzert mit Kiss zusammen. Wirklich. Die sind so brachial laut. Da geht die Tür auf und das ist wie eine Staubwolke an Krach, die dich auf dich niederlegt. Und da wird auch mit dem Lärm gearbeitet, damit man nicht in das Gefühl reinkommt, dass man sich unterhalten könnte, weil das meistens sehr einsame Menschen sind, die sich sowieso nicht unterhalten können, weil sie keinen Partner haben zum Unterhalten. Also zieht man den Lärm so hoch, damit sie sich hinter dieser Klangwelt verstecken können, um ihre Einsamkeit nicht zu spüren. Fast ein bisschen was Trauriges.
Ja, fast ist gut.
Und im Restaurant ist es ähnlich. Manchmal hilft Krach, um eine Energie reinzubringen. Hilft Lautstärke, um eine Energie reinzubringen. Und da muss man immer differenzieren. Wenn ich jetzt in einem guten Essen bin, wo Essen auch wirklich eine Wahrnehmungsrolle spielt, im Sinne von Kreation, Kreativität oder vielleicht auch ein bisschen einer gewissen Ernsthaftigkeit, merke ich, wenn die Ruhe da ist, dass ich das Essen mehr genieße, mehr wahrnehme. Wenn es lauter wird, genieße ich den Abend mehr, aber das Essen ist schneller vergessen. Also das ist ein Parameter, mit dem kann man spielen, wie mit Temperatur. Zu warm darf es nicht sein, zu kalt darf es nicht sein, du musst eine gute Raumtemperatur haben und genauso ist es mit Krach.
Tut dir ein Gast leid, den du im Gastraum siehst, der alleine essen geht? Machst
Nein,
du dir
gar
Gedanken
nicht.
Drüber?
Nein, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, ich gehe sehr oft alleine essen. Bin viel, viel unterwegs und wenn ich auf Reisen bin, genieße ich das manchmal einfach, niemanden um mich drum herum zu haben. Ich gehe sehr gerne alleine essen und ich finde, das ist auch... Es hat ja selten was, einfach, es ist so, Essen kann ja auch mal einfach ein Ruhemoment sein. Und also Ruhe im Sinne von einfach mal gucken, beobachten. Das wird mir ja genommen. Ich darf ja in Deutschland nicht mehr gaffen, weil die meisten erkennen mich oder viele erkennen mich und dann nehmen sie sofort Blickkontakt zu mir auf. Das heißt, ich gucke immer latent zu Boden oder irgendwo in so einen schwammigen Raum ins Nichts. Aber wenn ich im Ausland bin, leck mich am Arsch, wie unangenehm. Also ich kriege immer Anschiss von meiner Tischbegleitung. Hör auf damit!
Ja, was machst du, furzen, schmatzen?
Nee, ich starre Menschen an. Ich gucke wirklich so, wenn du da jetzt sitzen würdest, so wie du da sitzt, dann würde ich echt so...
Aber weswegen? Also um zu provozieren?
Weil ich beobachte.
Okay.
Aber ich verliere mich dann in der Beobachtung und bin dann manchmal so wie... Also schon unangenehm.
Weil du eben was...
Also, Jan, ich kann es verstehen, man kann mal drum bitten, die Musik leiser zu machen am Ende des Tages oder es ist die Entscheidung des Gastgebers, wie er den Abend kreiert haben möchte und ich finde, dass bestimmte Sachen mit einer bestimmten Lautstärke ausschließlich funktionieren, aber wenn man sich belästigt, also wenn jetzt bei mir jemand sagt, machen Sie bitte die Musik aus, dann würde ich sagen, das funktioniert leider nicht.
Aber ich habe es schon erlebt.
Dann bin ich nicht das richtige Restaurant. Wenn aber jemand, können Sie mal irgendwas anderes oder sonstiges? Genau. Ja, dann reagiere ich drauf. Aus, nein, leiser, bis zu einem gewissen Level auch. Immer im Verhältnis. Aber wenn es dann immer noch zu laut ist, dann tut es mir halt leid. Du kannst ja auch nicht in einen Actionfilm gehen und sagen, jetzt mach mal bitte mehr Dialoge.
Naja, der Vergleich hinkt ja ein bisschen.
Wieso das?
Naja, ich gehe ja nicht ins Restaurant, weil ich weiß, dass sie da geile Musik eventuell spielen
können. Wenn ich in eine Pizzeria gehe, dann weiß ich, dass da Leben ist.
Ja, okay, das stimmt.
Und hallo dann zusammen. Vielleicht gibt es einen Tisch auf der Terrasse. Neuer also, Leserbrief?
Was? Ja, pass auf. Hallo zusammen. Erstmal ein dickes Lob für den Podcast und auch ein Kompliment für die Seitensprünge zu Kitchen Impossible. Nach der Folge mit Haya Molcho wurde bei Fiete über die Zusammenhänge nochmal dargestellt. Hi, was?
War die hier?
Nee, bei Fiete, bei Kitchen.
Ich dachte gerade, ich hätte einen Blackout.
Pass auf, Tim. Ich habe eine Frage speziell zur asiatischen Küche, die vielleicht für den Podcast interessant wäre. Vielleicht trifft es auch auf europäische Gerichte zu, aber speziell bei den Asienreisen, zuletzt mit Steffen Hensler, fällt mir immer wieder auf, dass betont wird, wie viele Jahre Erfahrung man für die Zubereitung der Gerichte braucht.
Richtig.
Das war bei Tim damals bei der Peking-Ente so und dieses Mal bei Steffen Hensler. Für mich als Laien erscheinen diese Gerichte aber doch meist relativ simpel. Nicht fürs erste Nachkochen, aber mit ein wenig Routine könnte man doch nach kürzerer Zeit auf dem gleichen Niveau sein. Tim, wo liegt hier die Schwierigkeit oder hat es nur mit dem Respekt vor dem Koch zu tun?
Genau, was er gesagt hat. Sie sind relativ simpel, sie sind klar erkennbar, aber sie haben einen Hang zur Perfektion. Und wenn du diese Perfektion nicht erreichst, sind Kleinigkeiten, Nuancen schon entscheidend dafür, dass es nicht so ist, wie es ist. Das ist, ich erkläre es immer, jedermann hat irgendein Lieblingsgericht. Und das ist ja auch die Quintessenz bei habe ich jetzt zweimal Quintessenz gesagt, ne?
Dreimal.
Die Quintessenz, der Quintessenz bei Kitchen Impossible ist ja wirklich dieses Lieblingsgericht, dieser Flavor, dieser einzigartige Geschmack, den die Jury kennt, den sie sozusagen eingeatmet hat, der praktisch durch ihre DNA läuft, das ist so, dieser Geschmack ist in ihrer Blutbahn drin. Und ähnlich ist es halt in vielen Bereichen einer ländertypischen Küche. Es gibt einen ganz bestimmten Zustand der Perfektion und den gilt es immer wieder zu erreichen. Und wenn du da nur kleine Nuancen hast, manchmal ein Gramm Salz zu wenig, die Säure, die Zitrone war nicht reif genug, ein Kraut war nicht, hat vielleicht einen anderen Grundboden gehabt, ist anders gewachsen. Basilikum ist nicht gleich Basilikum. Also es gibt so viele Paletten. Kauf an 10 verschiedenen Orten Basilikum und du wirst 10 verschiedene Geschmäcker haben. Und jetzt musst du genau damit immer dich wieder rantasten. Und das ist gerade in der asiatischen Küche, weil sie vermeintlich schlicht ist, vermeintlich einfach ist, fallen die Fehler um viel mehr auf. Also wenn du eine Peking-Ente als Beispiel, die Aromatik, denke ich, die ist noch gar nicht so relevant. Aber diese Perfektion aus saftigem, weichem, butterzartem Fleisch mit dieser einzigartig dünnen Kruste an Entenhaut, die wir auch in Deutschland mit Apfel und Rotkohl gar nicht kennen. Wenn wir eine Peking-Ente mit Apfel und Rotkohl kombinieren würden, Alter, wir würden nur noch Ente fressen.
Ja.
Wirklich,
die das wäre so doch immer so.
Das
geil.
Ist perfekt. Da ist da ist nicht unter der Haut noch irgendwo Fett versteckt.
Ja.
Das ist perfekt. Das löst du aus, da kannst du perfekte Quadrate draus schneiden. Da ist nichts ein bisschen, hier ein bisschen knusprig, da ein bisschen weich. Kennen wir alle, wenn du eine deutsche Ente isst, irgendwie das zwischen den Schenkeln. Ente. Wo es zur Brust übergeht, da hier diese wie nennt man das denn hier?
Bikini-Zone.
Die Bikini-Zone vom Hühnchen, sehr gut.
Das ist der Folgetitel.
Die Bikini-Zone vom Hühnchen, die ist immer ein bisschen nicht knusprig. Ja? Das darf in der Perfektion nicht passieren. Und das ist das, was es so herausfordernd macht. Und ich glaube wirklich, die Perfektion liegt da drin, dass es eben keine Parameter gibt. Wir arbeiten mit Lebensmitteln. Ein Lebensmittel macht nicht immer das, was du willst. Manchmal musst du dich dem Lebensmittel unterordnen und verstehen, okay, das ist heute ein bisschen anders. Heute ist die Lufttemperatur eine andere. Heute ist, keine Ahnung, die Kohle brennt anders. All diese ganzen Parameter. Und das ist diese Sehnsucht nach der Perfektion in meinen Augen, in der wirklich guten asiatischen Küche, insbesondere in der japanischen oder in der chinesischen Hochküche. Und das macht es immer wieder herausfordernd. Also als Beispiel Steffen Hensler sei gesagt, er hat halb so gut abgeschnitten, wie er Punkte gekriegt hat bei der japanischen Küche. Die Japaner sind höflich. So, die würden niemals in der Öffentlichkeit sagen, was es ist.
Meinst du es ernst?
Das mache ich ernst. Ja. Also deshalb die Aufgabe ist ja, ich hätte nicht besser performt als Steffen. Der hat das brillant gemacht.
Ja.
Ich hätte schlechter performt, ohne Wenn und Aber. Aber die Punkte, die er bekommen hat, waren nicht ansatzweise das, was der Japaner wirklich über sein Essen gedacht hat. Also war mindestens doppelt so hoch. Und damit diskreditiere ich gerade nicht Steffen, sondern ich sage ja selber, ich hätte es nicht so gut hinbekommen wie er, ich hätte nicht so gut analysiert, ich hätte es nicht so souverän hinbekommen, auf gar keinen Fall, obwohl es mein Freund ist, obwohl ich den Takada-Herren kenne, irgendwie so, die haben einen anderen Hang dazu.
Mhm. Interessant. Dankeschön. Lass uns ein bisschen Was bin ich spielen.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Mälzer und Sebastian Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt, ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Unser Gast von heute hat Flugangst, fliegt aber sehr, sehr viel. Beruflich. Er trägt gerne kurze Lederhosen.
Kurze Lederhosen? Ja.
Er läuft gerne mit Skiern die Berge hoch. Berge hochlaufen mit Skiern bedeutet... Mit
wem habe ich mich denn da drüber unterhalten?
Das bedeutet, du hast unter diesen Skiern Felle. Also ein Tierfell sozusagen.
Ja, das bedeutet für mich, dass das eigentlich nur ein kranker Mensch ist.
Um dann
das ist wieder der Touren, Natur, den Berg hochzulaufen. Es ist wieder der Natur.
Um dann Tourenski zu betreiben, so nennt sich das. Er macht nämlich sehr gerne über 5-stündige Touren mit seinem Kumpel. Sein Lieblingsessen ist Schales. Weißt du, was das ist? Das ist ein Kartoffelgericht. Und gefülltes, das ist ein Kartoffelkloß, der gefüllt ist. Zudem sagte er, er könnte in Käsefondue baden.
Das könnte ich auch.
Ja, wer nicht?
Ein gut gemachtes Käsefondue, ist herrlich.
Was ist denn ein gut gemachtes? Ich finde auch das aus der Packung geil.
Ich auch. Aber das liegt daran, dass wir keine Ahnung haben.
Ja, aber was
dass
ist
wir denn, die Nuancen nicht
was
haben.
Was ist ein gutes? Ist das, wo der Käse so oben drauf ist und der tropft dann so rein?
Nee, Käsefondue ist für mich im Topf. Das ist... Du meinst Raclette.
Ach, das war Raclette, genau, ja.
Nee, Käsefondue ist für mich... Nee, ich glaube einfach, dass du die perfekte Bindung hast. Nichts körnig, nichts Grisseliges auf der Zunge. Also, dass praktisch die sämige Bindung so lange wie möglich hält. Nicht Fett, sich Fett nicht absetzt. Die Würze des Käses, glaube ich, ist ganz wichtig. Der Fettgehalt, die Kombination aus. Und wenn du mal keinen Käse hast, ist auch ganz wichtig Kirschwasser.
Kirschwasser, würde ich gerade sagen.
Ganz wichtig.
Und was für ein Brot? Bist du eher Weißbrot oder Graubrot?
Dann? Nee, ich bin so eins, und ich weiß leider nicht genau, wie das heißt. Das Schöne ist ja, wenn mich was begeistert, dass es mich nicht interessiert.
Ach, deswegen redest du so wenig mit mir.
Weißt du was, wenn mich wirklich was begeistert, interessiert es mich nicht, weil ich dann nur noch das Original haben will. Ich möchte es nicht nachbacken, ich möchte es nicht nachempfinden. Und
welches
nicht
Brot ist das?
Es ist ein Brot, das mit, ich glaube, mit einer Art griffigen Mehl gebacken wird. Das geht ist so eine Art, wie heißt das Italienische hier? Dieses
Ciabatta,
aber in geil und in voluminös mit einer besseren Kruste.
Ha? So Gauss-mäßig?
Ja, der hat so ein Sölder-Ding. Das geht ein bisschen in die Richtung. Nur nicht so grobporig. Ein bisschen feinporig.
Wenn du krasses Mehl unten hast, was richtig dran bappt.
Ein bisschen Kruste, aber eine Mürbelkruste.
Ja, ist geil.
Aber trotzdem Weißbrot, nicht zu grobporig, ein bisschen feinporig, damit das auch ein bisschen ist. Irgendwie so. Aber es darf so ein bisschen Farbe haben.
Ja. Ich gehe ein bisschen konkreter an unseren Gast. Er ist im Saarland geboren, in Schwaben aufgewachsen. In Stuttgart hat er den Beruf des Reiseverkehrskaufmannes abgeschlossen und unter anderem im legendären American Colony Hotel in Jerusalem gelernt. Er sagt, wenn ein Produkt am richtigen Standort steht, dann läuft es auch. Das ist so ein bisschen seine Philosophie.
Das heißt kein Koch diesmal. Das ist kein Koch. Das ist ein Hotelier.
Wie kommst du jetzt darauf, dass es...
Naja, weil Reisekaufmann, der hat im Hotel gelernt irgendwie und wenn ein Produkt am richtigen Standort steht, dann läuft es auch. Dann wird es ein Hotelier sein.
Hörst wirklich zu, ne?
Ich höre zu.
Er erzählt gerne Hotelgeschichten.
Dann ist ein Hotelier.
Ja, vielleicht geht er auch gerne in Hotels.
Kann auch sein.
Er liebt es, den Tag in der Hotellobby zu verbringen. Das kann ich verstehen.
Ich auch.
Da könnte ich dein Beobachtungsbock verstehen.
Ja, ja.
Hotellobbys sind geil.
Super.
Wirklich. Er plant Hotels. Er besuchte schon früh einige der besten Hotels der Schweiz und in Frankreich. Das war Grundlage im Nachhinein für eine Karriere im Gastgewerbe. Nach dem Abitur reiste er nach New York, um bei einer Incentive-Agentur im Tourismussektor zu arbeiten. Und anschließend nahm er ein Studium am Glion-Institut und an der Cornell University auf, gefolgt von einem Aufenthalt eben angesprochen vom American Colony Hotel in Jerusalem und im Box Tree Hotel in New York. Ganz gute Vita.
Vita klingt gut.
Ha?
Ich habe noch ein Stipendium von der, hier da, wie heißt sie? Das Culinary Institute. Da habe ich noch ein Stipendium, gut, von der Müller-Stiftung, weil ich mal der beste Auszubildende in Deutschland war.
Aber wirklich?
Ja.
Hast du es im Büro hängen?
Bitte?
Hast du sowas im Büro hängen oder was?
Ein Stipendium.
Naja, wie so. Eingerahmt und ran.
Nee, eben nicht.
Das musst du
machen. Ich hebe ja nichts auf, das ist ja ganz schlimm.
Nee, es ist gut. Danach, nachdem er aus New York kam, war er in einer leitenden Position bei Kempinski, den Bürgerstock Hotels and Resorts und im Hamburger Hotel Louis C. Jacob. So.
Ist das der Jost?
Nee.
Du musst mir helfen.
Ich mach mal weiter. Was könnte ich denn da noch sagen?
Einfach herzlich willkommen.
Ich könnte ihn eigentlich direkt reinholen, ne?
Ja.
Herzlich willkommen, Christoph Hoffmann.
Ach was?
Ja.
Ach, guck mal, das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Ja, ich freue mich tierisch drauf.
Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Bei den jungen Mann habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit gesehen. Bitte trete ein.
Guck mal hier.
Du alter Hund. Du Mistbock, du Elender. Du elender Mistbock.
Wir sind ja weit genug voneinander entfernt.
Das war ein Zufall. Du elender Hund. Bitte nimm Platz. Wir dürfen uns ja nicht knuddeln. Es hat einen Grund, warum ich ihn so beschimpfe.
Ja, da bin ich gespannt.
Weil wir... Oh, das ist mal clever. Das Gastgeschenk wird nicht vergessen. Packe ich gleich aus. Wir haben uns gerade unten vor der Tür getroffen.
Weißt du was, Tim?
Na, was denn? Wir fuhren mit dem Fahrrad. Er fuhr mit dem Fahrrad und er ganz souverän. Und ich dann so, hey, hallo, und wie läuft's bei euch so? Und das war der Grund, warum ich gerade zu spät war. Weil wir so ein bisschen geschnackt haben.
Aber wusstest du, dass er jetzt kommt?
Nein.
Ach so.
Das war für mich eine, weil er aber auch wirklich das Talent hatte. So einfach so, fährt noch mal 2 Meter weiter und blieb, ja Mensch, hallo, und
wie
läuft's denn so? Und dann haben wir ganz kurz mal Corona durchgeforstet. Und aktuelle Gastro-Szene, deshalb können wir eigentlich auch aufhören jetzt.
Bisschen geheult.
So, ich hab alle Informationen, die ich benötigt habe.
Ja, okay.
Aber es war sehr gut, sehr schön. Sehr schön.
Christoph Hoffmann,
erzähl.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Ich freue mich wahnsinnig. Aus mehreren Gründen. A, weil bei Christoph Hoffmann auch bei mir der Fall ist, dass ich einmal hab Geld liegen lassen. Glaube ich zumindest. Also jetzt gerade nicht, aber normalerweise schon.
Im Hotel an der Bar, oder wie meinst du das?
Na, das sowieso. Also da, wir haben irgendwann mal vor vielen Jahren mal überlegt, eine Kooperation miteinander zu starten. Mhm. Und ich war zu arrogant. Ich war zu überheblich, ich war zu voll von mir selbst, ich war zu, aber mal bitte nicht den Namen Tim Mälzer missbrauchen und das hat so viel Kapital und so viel Potenzial und wirklich so. Dann muss das aber schon auf den
Sagst Rhein. Du das dann auch so?
Nein, aber am Ende des Tages war es ja der Beweggrund. Ich hatte Angst, dass mein Name missbraucht wird. Mhm. Dass da einfach
für was?
Für ein Restaurant.
Okay.
Ich will jetzt nicht übertreiben, aber es gibt ja eine Dame, die auch heute schon im Podcast erwähnt worden ist, die genau den richtigen Riecher hatte, die genau das richtige Verständnis hatte. Und ich habe manchmal ein Talent, guten Ideen mich gegenüber zu verschließen. Erzähle ich gleich noch eine Geschichte, um einfach unfassbar dumm zu sein, um an der falschen Stelle aus Angst oder aus Zweifel sozusagen nicht der guten Idee zu glauben, die derjenige anderen dran trägt.
Hast du ihn auch als arrogant damals empfunden?
Nein,
als er das
überhaupt nicht.
Ich bin auch nicht arrogant.
Na, in der Art, wie du abgesagt hast.
Nein, das ist nur...
Da gab es gar keine Absage. Das verlief einfach nur ganz charmant im Sand.
Ich habe einfach nicht zurückgerufen.
Genau.
Ach, stimmt gar nicht. Ja. Das ist überhaupt nicht wahr. Hm. Christoph Hoffmann, du hast ein sehr schönes Intro geliefert. Allerdings wäre ich da ums Verrecken nicht drauf gekommen. Überhaupt nicht, denn für mich stehst du für eine urbane, moderne, zeitgemäße Hotellerie oder Gastro-Hotellerie im Wesentlichen. Allerdings mit einem wirklich ganz großen Minus, das erwähne ich jetzt und dann brauchen wir nie wieder drüber reden. Ihr habt keinen Roomservice, das macht mich wahnsinnig.
Mhm.
Das macht
Doch, wir haben
mich...
Seit 2 Monaten haben wir Roomservice.
Ja, vielen Dank. Also, seit 2 Monaten darf ich nicht mehr im Hotel wohnen, also deshalb kriege ich davon nichts mit.
Dafür haben sie an der Bar Roomservice.
Aber wirklich toll, gute Leute, urban, 25 Hours.
Genau.
Und Bikini.
Mhm. Vielleicht lese ich ganz kurz mal kurz vor, wer hier eigentlich sitzt, weil das ist wirklich irre, was in dieser Vita alles passiert ist. Christoph Hoffmann beurteilt mit Enthusiasmus, Mut und einem gewissen Augenzwinkern Hotelstandorte, um dann mit lokalen Partnern maßgeschneiderte Hotelprodukte für urbane Nomaden, Tagträumer und Nachtschwärmer zu entwickeln, die Abwechslung in die graue Stadtwüste bringen sollen. Und weil für ihn 24 Stunden pro Tag offensichtlich nicht genug sind, hat er sich 2005 dazu entschieden, einen seiner Gedanken maßgeschneidert umzusetzen, seinen Gästen an jedem Tag ihren Aufenthaltes gefühlt 60 Minuten mehr Zeit zur Verfügung zu stellen, die 25 Hours Hotel Company. Seitdem hat Christoph Hoffmann die Gruppe zu einem globalen Portfolio von 13 Hotels geführt und plant gemeinsam mit dem Anteilseigner Arca Hotels 25 Hours neue Häuser in Florenz, Dubai und Kopenhagen. Klar, das alles war vor Corona. Übrigens genau wie der geniale Coup, eben von Tim angesprochen, Haya Molcho und ihre Bagage in das ein oder andere 25 Hours einzuziehen und ihr Restaurant Neni gleich mit reinzulassen. Oder dem Basilikum-Flüsterer Jörg Meyer, der seit ein paar Jahren in diversen Häusern seinen Trinkspruch 7CL sind Liebe feuchtfröhlich Taten folgen lässt. Hört sich alles in allem ganz cool an und man muss sagen, so alles in allem sieht Christoph Hoffmann auch ganz cool aus. Lässiger Look, E-Bike aus Überzeugung und sein Büro ist immer dort, wo er gerade ist. Der feine Herr Hotelier hat ganz offensichtlich keinen Bock mehr, sich den seinem Beruf vorherrschenden Konventionen unterzuordnen. Und wisst ihr was, Fietes? Muss er auch nicht, denn im Prinzip visualisiert das Mastermind von 25 Hours genau das, was den Erfolg der Firmenphilosophie ausmacht. Lässigkeit, Toleranz und eine große Portion Nonkonformismus. Im Prinzip wie ich und im Prinzip wie du, Tim. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, Christoph Hoffmann.
Vielen Dank.
Guter Typ.
Das wird sich rausstellen.
Was?
Erste Frage, gehört dir.
Ja, Christoph. So. Wir haben hier Jägermeister und ich bin tatsächlich ein bisschen...
Oh, ich würde noch einen nehmen.
Ich nicht, auf überhaupt gar keinen Fall.
Du trinkst Tim, auch nicht, ne?
Tim, dir gehört die erste Frage an Christoph.
Jägermeister, nö, noch nicht. Nö, vielleicht später.
Tim, dir gehört die erste Frage an Christoph.
Ja, ich habe 25 Hours vor... Oh, ich möchte, nagel mich nicht fest auf die Jahreszahl, aber das muss 2003, 2004 gewesen sein. Frankfurt, Hanauer Landstraße, war das das erste?
Das war das zweite, das war 2006.
Welches war das erste?
Das erste war hier in Hamburg, gegenüber vom Gastwerk.
Ach, stimmt.
Das nennen wir heute 25 Number One.
Ja.
Und Sebastian hat es gerade so schön dargestellt, als wäre ich der Einzige, der das Ganze in die Wege geleitet hätte. Oh, da sind noch ein paar andere dabei. Ja,
ihr
die
seid eine fröhliche
sind.
Trümmertruppe.
Genau.
Da muss man wirklich sagen. Also, ja. Trümmertruppe ist voller Respekt ausgesprochen, ja. Aber ganz ehrlich, wenn du den Haufen auf einen Schlag siehst irgendwie und dann packst du denen irgendwie ein Ferrari unter die Arschbacken
also
mit goldenen Felgen.
Also, ich kenne einen, das ist Adi Goldmann
würde,
und
würde
das
passen.
Ja, und also zu Adi komme ich gleich.
Ja.
Davor war Kai Hollmann.
Ja.
Kai hat es eigentlich erfunden, um ehrlich zu sein. Kai hat zuerst das Gastwerk realisiert vor vielen Jahren, 1999, und hatte dann gegenüber.
Alles wusste ich nicht.
Eine Büroimmobilie stehen, fast leerstehende, und hat gesagt, komm, irgendwie können wir da auch irgendwie ein Hotel machen. Und so entstand zum ersten Mal die Idee eines 25-Hours-Hotels. Und er hatte damals auch ein kleines Brainstorming mit den Jungs von Design Hotels und so entstand der Name. Ich glaube, wir haben den ein wenig geklaut von 25 Records, für die früher in der Galeria waren.
Sehr, einer meiner
cooler Laden, wo nur 25 Schallplatten, also ja. CDs, kuratiert ja. wurden damals. Und es war Inspiration nebst vieler andere Dinge. Und ich habe damals noch artig als Stellvertreter von Jost Deitmar, im Luis C. Jakob gearbeitet.
Daher kommt auch die Wasserwelle.
Ungefähr zeitgleich. Bitte?
Daher kam auch die Wasserwelle, die anfängliche.
Ja, genau.
Also das ist ja so ein Hamburger Kaufmannslook, dass so vorne das erste Drittel ein bisschen angegelt wird und hinten kommt eigentlich, wenn
ja,
man
stimmt.
böse ist, ein leichter Mini-Plie. Ist
ja,
kein
ja.
Mini-Plie, aber dann wälzt sich das so ein bisschen nach hinten und damit signalisiert man, man ist hanseatischer Kaufmann.
Damals trug ich auch neben Jost auch noch Anzug. Und wir wurden manchmal heimlich, glaube ich, die Gegelten und die Gelackten genannt.
Also, habe ich so nicht gesagt, aber ich würde es bestätigen.
Ja.
Der Jost, auf den du vorhin kurz ja. getippt hast. Mhm. Ah, okay. Und wie läuft Jost heute rum? Auch ähnlich wie du?
Jost ist
legerer?
Auch ein bisschen lässiger geworden, ja. In vielerlei Hinsicht.
Was macht er jetzt?
Jost hat ein kleines Hotel gepachtet südlich von München, in Bad Aibling.
Schön.
Und wir sind nach wie vor eng verbunden und tauschen sie uns oft aus. Aber er vermisst Hamburg ein bisschen.
Das glaube ich. Ich glaube, also gerade jemand, der war ja ein Icon auch in Hamburg, ne?
Ja,
muss man einfach sagen.
Absolut.
Also es ging schon ein sehr leises, aber ein sehr tiefes Raunen hier durch die Szene,
ja.
als er sozusagen sich beruflich verändert hat
ja.
oder verändert
ja.
wurde, je
ja.
nachdem. Das ist, glaube ich,
ja.
bis heute noch nicht ganz geklärt. Weil ich glaube wirklich, dass Jost einer derjenigen ist, der für die Hamburger Hotellerie, Gastronomie so viel getan hat, so viel für das Erscheinungsbild getan hat, dass Hamburg auch als touristisches Mekka, muss man einfach sagen, auf hohem Niveau, ähnlich wie Ingo Peters,
mhm.
auch
mhm.
gehört für mich zur selben Riege. Das sind vielleicht die zwei Menschen, die so eng in Verbund sind mit dem Produkt, was du gesagt hast.
Absolut.
Eine Einheit, eine Metamorphose eingegangen sind. Also es war einfach perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Mhm. Jemand besseren wirst du nicht finden können. Er hat die Aufbauarbeit geleistet, er hat das Bild geprägt, er hat den Stil geprägt. Vielleicht hat er sogar ein bisschen Hamburg geprägt, auch in der Nummer. Und als es ist Louis C. Jacob, ist eines der schönsten und exquisitesten Häuser hier in Hamburg. Ticken außerhalb für mich, also eigentlich ist es Vorort, es geht Richtung Blankenese. Sehr schöne Hochzeitskirche auf der anderen Seite, toller Elbblick. Sehr individuell geführt, einer meiner schönsten gastronomischen Momente dort mit Henrik Thoma verbracht, der mich als kleinen Kackkoch da wirklich fürstlich bedient hat, mit dem preiswertesten Essen und dem billigsten Wein, mich aber nach Hause geschickt hat, als ob ich der Scheich von Dubai bin. Also er hat mir also es war dieses
dezidierte,
diese Zwischentöne zu treffen. Das war schon, und ich glaube, dass da maßgeblich Jost auch dran beteiligt ist, diese Treue, diese Bereitschaft zur Entwicklung und eigentlich ein Verlust für Hamburg.
Ja.
Also, wenn man böse ist, und ich meine das jetzt nicht, aber ein bisschen ist auch die Farbe weggegangen.
Ja, also.
Also ohne jetzt dem Nachfolger nahe treten zu wollen oder so, aber das ist einfach so.
Für mich war das Jacob so eng verbunden mit Jost. Jost war für mich die Seele des Hauses und der war ja nicht Direktor, sondern der war Unternehmer dieses Hauses, auch wenn es Horst Rahr gehörte. Ja. Aber das war schon schön und ich habe ganz viel gelernt von ihm, von Thomas Martin, von Hendrik. Ja. Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal damals, ich war dort verantwortlich für Sales und Marketing. Also ich war so der Schwätzer, der keine Ahnung hatte, vor allem aus der Sicht der Gastronomen, weil ich halt immer nur gekommen bin, um zu fressen und zu saufen mit Kunden.
Ja.
Also so die ganz Beliebten.
Ja.
Und
hasse ich bis heute.
Hendrik hatte, schrecklich.
Braucht's auch.
Und Hendrik hatte damals, der hat's echt toll gemacht. Der hat jeden toll serviert, auch die Leute, die keine Ahnung von Wein hatten. Und ich hatte so nicht richtig viel Ahnung, habe aber so getan, als ob. Und einmal gab es ein Cloudy Bay. Das war zum ersten Mal. Und ich werde nie den Spruch vergessen.
Das ist ein
Weißwein aus Neuseeland.
Sauvignon Blanc. Der ist ziemlich angesagt.
Mittlerweile sehr, sehr kommerziell. Aber damals war es also noch eine Hendriksche Entdeckung. Und ich weiß noch, wie er damals sagt, ich saß mit einem Kunden da, ich kann mich nicht mehr erinnern, wenn du diesen Wein trinkst, ist es, als würdest du in eine Wiese, in eine frische Wiese in Neuseeland reinbeißen. Das war für mich so.
Das hat er ja schon mal gesagt.
Ja, hat er gesagt. Und dann dachte ich, ich probiere den mal. Und dann habe ich echt die Wiese geschmeckt. Werde ich nie vergessen.
Das ist geil, wenn jemand Geschmack bildlich darstellen kann. Tim Rau kann das auch hervorragend. Also praktisch die Assoziationsketten sozusagen starten, die Zunge im Hirn auslösen.
Und Hendrik hat ja zwei Gesichter, aber zwei, also im äußerst konservativen Louis C. Jacob, das fiel mir ja auch sehr schwer zu arbeiten. Wenn Hendrik dann in die Umkleidekabine gegangen ist, hat man sein wahres Ich gesehen, weil er war voller Tattoos. Und das fand ich sehr cool damals. Eben diese zwei Welten.
Was keiner weiß, Hendrik Thoma hat 23 Piercings.
Okay. Ja.
Das stimmt auch jetzt?
Ja?
Das stimmt
auch. Nö, aber ich wollte mal die Gerüchteküche befeuern. Gut,
ich frage nur deswegen, weil ich dachte, es wären 24.
Ja, und die Hälfte unter den Hüften.
In der Bikini-Zone.
In der Bikini-Zone. Einfach mal ein Gerücht in die Welt setzen. So. Und unter seinem schicken Anzug trägt er auch immer nur Latex.
Deswegen quietscht und klimpert das auch.
Was im Louis C. Jacob, weil lustigerweise, also wenn ich das jetzt so höre, mir war die Geschichte gar nicht bekannt oder nicht bewusst, ist es ein bisschen wie ich. So, also zu sagen, ich habe ja auch in den gehobenen Häusern dieser Welt gekocht und ich habe mein Handwerk dort gelernt und ich verstehe schon, aber es hat mir nicht gereicht. Es hat mich nicht befriedigt, weil die Klientel, die ich sozusagen mitbekocht habe, mochte ich, hatten aber selten was mit meinem Lebensgefühl zu tun. Ich war immer als junger Koch doch eher, ich sag mal, auch dem Nachtleben orientiert. Ich war gern mal tanzen, gern mal feiern. Ich hab Live-Musik, Kunst, Mode, Lifestyle. Ich habe das alles gelebt. Und es hat so in der Gastronomie kaum stattgefunden. Und deshalb war bei mir so die Inspiration London natürlich. New York wollte ich ursprünglich mal arbeiten, bin da aber nie reingekommen. Bin nach London gegangen, habe diese Vielfalt der wirklich lebendigen, nicht dienstleistungsorientierten Gastronomie, sondern gastgeberorientierten, also Konzepte, Welten, Emotionen zu verkaufen. Das habe ich da lieben gelernt. Und das, muss ich sagen, hat eben 25 bei mir auch ausgelöst. Ich habe damals meine Ausbildung im Interconti gemacht und während der Ausbildung konntest du in jedem Interkontinental auf der Welt umsonst wohnen, wenn es nicht ausgebucht war. Wenn es eine bestimmte Prozentzahl an der Ausbuchung erreicht hat, konntest du für 10-20% des eigentlichen Übernachtungspreises wohnen. Das heißt, ich habe Interconti New York Fifth Avenue gewohnt mit einem Monatseinkommen von 650 Mark. So, aber ich konnte da wohnen. Ich konnte mir das Interconti und all diese ganzen Dinge. Und ich bin immer noch ein Riesenanhänger von Grand Hotels. Ich bin ein großer Freund von Relais und Chateau, also von diesen kleinen, muckeligen, liebevoll inhabergeführten, ein bisschen personifizierten, romantischen oder so wohnlichen Hotels. Und dann gab es eine Lücke. Es gab lange eine Lücke, nämlich, ich weiß nicht, ob ich das damit despektierlich sage, eine Art Clubkultur, wo man als junger Mensch gerne abgestiegen ist. Nicht, weil es billig und scheiße war, sondern weil es preiswert und auch das Weltgefühl mitgenommen hat, also mein Lebensgefühl. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal da eingecheckt bin, da wart ihr ganz stolz auf ein Zimmer, das ist das Einzige, was ich kacke fand, aber das liegt am Material, was komplett mit Jeans eingerichtet
war. Ah ja, das war unser zweites Frankfurt Hotel.
Das war das Levis?
Das nannten wir 25 Hours Hotel Levi's.
Es war ein Zimmer in der Hanauer Landstraße.
Ach, es war in der Hanauer, okay.
Es war genau in der Hanauer Landstraße. Ja. Und ihr wart ganz stolz, oder derjenige war, aber das war, du kamst an,
du wohntest, cool, glaube ich, bei uns wegen, du warst mit Jamie Oliver damals zugange. Und ihr habt beide bei uns gewohnt, wir waren irre stolz.
Ja.
Und ich weiß noch, dass Jamie Oliver nachts immer an der Rezeption stand und den Nighties geholfen hat, Briefe in Briefumschläge einzutüten. Aber ich fand es immer toll, wenn ihr da wart.
Nee, es war wirklich ganz entspannt. Du kamst da an und es war so ein gastronomisches Hotel. Das hat uns genau an der Stelle abgeholt. Ja. Muss man dazu sagen, das Cocoon war nicht weit davon entfernt. Ja. Also es war auch ein relativ günstiger Taxipreis, wenn man nochmal ausgegangen ist. Ich habe ja Mario damals eben auch gerne und viel besucht, Mario Lohninger. Und es war schon so, bam, ja, das ist gut. Das ist richtig, 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 richtig gut. Auch die Gastronomie, wart ihr so die Ersten, die in einem Hotel mal versucht haben, junge Hotelgastronomie anzubieten?
Ja, wobei, dir mag es gar nicht aufgefallen sein, aber die Gastronomie war, und damit begann eigentlich schon die Idee davon, wie wir mit Gastronomie umgehen. Einer meiner Mitstreiter, Adi Goldmann, den ihr auch kennt, hat immer großspurig gesagt, ihr Hoteliers, ihr habt gar keine Ahnung von Gastronomie.
Recht hat er.
Und dann habe ich natürlich immer geschimpft, aber recht hat er eigentlich. Wobei ich natürlich auch für mich in Anspruch nehme, zu wissen, was gut ist, aber im tiefsten Inneren haben Hoteliers nicht wirklich, mit Ausnahmen Ingo Peters, Jost Dagmar, solche Hotels, die gehen damit anders um. Aber ich bin immer sehr respektvoll mit Gastronomie umgegangen und habe im tiefsten Inneren auch Adi recht gegeben und habe dann gesagt, pass auf Adi, wenn wir eh keine Ahnung haben von Gastronomie, warum machst du es dann nicht selber? Und das war damals für uns natürlich ein Riesenvorteil, weil Gastronomie im Gegensatz zu Hotel auch viel länger braucht, um Geld zu verdienen. Und wir waren ja damals ein kleiner Laden, wir haben 25.000 Euro an Stammkapital zusammengebracht, jeder von uns vier Gesellschafter 25%. Und dann habe ich ein kleines Pre-Opening-Budget verhandelt mit Adi als Verpächter. Adi gehört die Immobilie. Und wir haben gesagt, Adi, komm, dann mach du die Gastronomie. Und Adi und ich waren damals auch schon Freunde und wir waren beide irgendwie so ein bisschen romantisch unterwegs und haben gesagt, wir könnten doch irgendwie so ein Bistro wie in Saint-Tropez. Irgendwie so ein kleines, schönes südfranzösisches Bistro war die Idee. Aber das ist
übrigens eine Idee, die in den 90ern
sehr angesagt.
/2000er wollten das alle
haben. Ja, ja, klar.
Ich auch.
Ja,
die
weil man irgendwie so diese Sehnsucht auch hatte. Und Adi hat sich dann breitreden lassen, zum Glück, zu sagen, ich mache das selber, ich suche mir irgendwie meine Kompagnons. Und so kam relativ bald Thomas Haus, der vorher lustigerweise in Hamburg im Cox war als Sous-Chef. Und Thomas Haus hat dann das sogenannte Goldmann-Restaurant mit Leben erweckt.
Kannte ich den nur aus dem Cox oder hatte ich irgendwas mit dem zu tun? Ich weiß nur, dass wir reinkamen und es war, also wir waren bekannt miteinander.
Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Genau. Aber er ist bis heute noch steht im Hintergrund und wir haben sozusagen das Restaurant unterverpackt. Der ist immer noch da. Krass. Und damit haben wir zum ersten Mal gelernt, wie es ist, einem Restaurant in einem Hotel eine eigene Identität und ein eigenes Profil zu geben.
Spektakulär.
Und damals eben auch noch ohne das Risiko. Das hatte natürlich auch Nachteile, weil die haben keinen Bock gehabt auf Frühstück und morgens 6 Uhr aufstehen und Frühstück für Hotelgäste zu machen, finden natürlich Leute, die abends irgendwie in der Küche stehen, nicht so geil. Das waren die Herausforderungen. Aber so haben wir es dann in Frankfurt beide Male gemacht. Beim nächsten Mal mit James und David Adinast. Jungs, die auch aus Frankfurt kommen, mit denen wir auch zum ersten Mal eine israelisch-Tel-Avivien-Küche gemacht haben, lange bevor wir Haya kennengelernt haben. Aber damit wurde eigentlich die Grundidee geschaffen, für mich auch zu sagen, hey, wenn wir Restaurants machen wollen, ich hasse Hotelrestaurants, ich hasse Frühstücksräume, nichts mehr als das. Ich liebe die alten Grand Hotels. Also unser großes Vorbild waren immer die legendären Grand Hotels dieser Welt. Ein Bad Rutz Palace oder, keine Ahnung, das Plaza in New York mit der Oak Bar und so weiter. Das waren für uns die Vorbilder, etwas neu zu übersetzen, weil diese Hotels erzählen ja auch natürlicherweise Geschichten. Die Geschichte von, I don't know, Cary Grant, der an der Bar vom Oak, an der Oak Bar besoffen steht. Das ist noch eine tolle Geschichte. Und wir haben das im Prinzip ein wenig gefaked und kopiert und haben gesagt, lass uns Geschichten rund um Hotels erzählen, aber damit das Ganze Spaß macht, brauchst du was Gutes zum Trinken und was Gutes zum Essen. Weil ein Hotel ohne coole Bar und ohne cooles Restaurant ist für mich kein Hotel. Ich brauche keinen Bed and Breakfast. Ich brauche keinen Laden, wo irgendwie ein Vertreter abends alleine an der Bar irgendwie vor sich hin versauert. Und deswegen haben wir von Anfang an diesem Thema eine besondere Bedeutung gegeben, aber hatten noch nicht den Mut, selber was zu machen. Mhm. Und den hatten wir zum ersten Mal, als wir dann recht bald einen neuen Investor gefunden haben, der uns das Hotel hier in der Hafen City gebaut hat, wo wir gesagt haben, wir brauchen jetzt keine Fremdengastronomie, wir probieren es mal selber. Und das war die Heimat, die wir damals entwickelt haben.
Das ist schon Nummer?
Das war Nummer 3, 4. Da kam relativ zeitgleich Zürich und Wien dazwischen.
Also nach Frankfurt. Also da hattet ihr schon eine Präsenz in meinem Kopf. Also da war das für mich schon Kette.
Nee, nach Frankfurt. Also Kette wollen wir heute noch nicht sagen.
Aber seid ihr aber.
Aber nach Frankfurt ging es echt richtig steil bergauf. Ja. Und seitdem haben wir bis vor 2 Monaten eigentlich auch nie eine echte Downturn erlebt. Aber Gastronomie war immer ganz wichtig. Und um vielleicht kurz auf Haya zurückzukommen, die ich kennengelernt habe, als ich in Wien das Hotel entwickelt habe und abends immer in den Naschmarkt gegangen bin. Sami Molcho, ihr Mann, war für mich schon ein Held, weil ich hatte ein Buch von ihm damals in der Schule bei uns, als ich noch ein Kind war, hat man Sami Molcho studiert. Und zwar war er ja ein Pantomime-Künstler, fast so bekannt wie Marcel Marceau, und hat sich dann später mit Körpersprache beschäftigt. Und es gab ein Buch über Körpersprache, das wurde bei uns in der Schule hoch und runter gelernt. Und ich saß irgendwann mal in der Schule, als ich so 15, 16 war, ja.
Okay.
Und irgendwann saß ich am Naschmarkt und sah den lockigen Sami Molcho, damals auch schon viel älter, mittlerweile ist er Anfang 80, aber immer noch topfit. Und habe dann auf einen Schlag im Prinzip Haya, Sami, die Kids kennengelernt. Haya nennt sie immer die Burschen, die ja deren erste Buchstabe zu Neni führt. Und wir wurden sehr schnell Freunde. Und damals waren wir kurz davor, Berlin zu machen. Und da habe ich eben Haya angesprochen, so wie ich dich auch angesprochen habe, gesagt, Haya, wäre das nicht geil, wenn wir, und damals gab es ja nur ein Neni, gab es nur in Wien. Und so haben wir dann begonnen, darüber nachzudenken, und es führte dann dazu, dass wir das erste Neni in Wien gemacht haben. Und damit haben wir dann auch wirklich dann auch die Grundlage geschaffen, dass wenn wir Gastronomie machen, dass sie eine eigene Identität haben muss. Und so kam es dann zu Rainer, mit dem wir den Paris Club, also Rainer Wendt, mit Jörg, mit Rainer haben wir den Paris Club in Düsseldorf gemacht und natürlich die Boilerman Bars mit Jörg, was eine Legende ist und wo wir extrem viel gelernt haben und wo wir uns auch immer reiben. Und das ist ja auch das Wichtige, dass wir als Hoteliers eben auch die Menschen haben, die uns sagen, Jungs, ihr habt keine Ahnung, wir müssen das irgendwie anders machen. Und das ist eben das Schöne, diese Balance und diese Reibung herzustellen.
Soweit du es sagen kannst, und ähnlich wie bei mir in der Gastro, ich habe eine Kalkulation, ich kann ungefähr darstellen, wie ich zu meinem Geld komme. Wie funktioniert Hotellerie? Das habe ich mich schon sehr oft gefragt. In einigen Bereichen, was das Luxussegment angeht, denke ich, das kann nicht funktionieren.
Ja.
Und in einigen Bereichen des Luxussegments sage ich, Alter, kriegt euch in den Griff.
Okay.
Entspannt euch mal wieder.
Aber du meinst jetzt von Investitionen und...
Ja, wie rechnet man, auf was für einen Zeitraum? Also ich habe ja ungefähr, also wenn ich eine Gastronomie habe, dann gehe ich erstmal von einer Halbwertszeit von 5 Jahren aus. Das ist, wo ich sage, wenn ich gut am Markt bin und nicht viel nachbessere, sollte ich 5 Jahre relativ souverän bestehen. Manchmal setzt es zeitverzögert ein. Also wenn das erst nach einem Jahr läuft, habe ich nochmal 5 gute Jahre. Und entweder habe ich dann ein gutes Zeitgeistgefühl oder ich merke meine eigenen Schwächen respektive Stärken, muss ich spätestens nach 5 Jahren anfangen aufzufüllen, anzupassen, weiterzuentwickeln.
Ja.
So, dann ermüdet ein Produkt irgendwie, in meinen Augen. Und in der Hotellerie ist es, ich frage mich immer, wie rechnet sich eine Hotellerie? Also wie funktionieren die Preise? Wie setzt sich ein Übernachtungspreis zusammen? Warum ist Roomservice so teuer? Warum kostet eine Minibar-Cola 4 Euro? Macht mich wahnsinnig. Warum muss ich immer noch für Internet bezahlen? Macht mich wahnsinnig. Ich weiß, aber das sind Dinge, wo ich sage, was soll denn das? Ich bezahle doch gutes Geld, mach doch lieber einen guten All-In-Preis. Bei aller Liebe eine verkackte Minibar. Mit einer Cola. Und die mir mit 4,50 Euro abzurechnen, wo ich die mir selber aus dem Kühlschrank raue. Ich verstehe das. Und ich verstehe es nicht. Dann macht das Zimmer lieber 8 Euro teurer.
Genau.
Und sag mir,
du könntest ja in der Gastro-Ladestation fürs Handy für 8 Euro anbieten.
Ja.
Stimmt. Ja, am Ende des Tages ja. Oder fürs Händewaschen wirklich 50 Pfennig. Oder für, oder also manchmal sind so Parameter, ja, die haben sich so eingeritten und ich sage, verstehe ich nicht.
Ja, also.
Also wie baut man, wenn angenommen, ich möchte ein Hotel aufmachen? Wie viele Zimmer sollte ich angeben?
Darf ich weiter ausholen?
Du darfst alles.
Ja, also nicht, dass du bist irgendwie gleich einschläfst.
Nein, überhaupt nicht. Ich finde das wahnsinnig interessant.
Aber ich wirklich spannend fand, auch im Rückblick, weil ich das vorher ja auch nie gemacht habe. Ich habe artig in Hotels gearbeitet und dann hatte ich diese Riesenchance, selbstständig zu werden. Wir sind, und das ist relativ üblich in Europa, und das wisst ihr wahrscheinlich auch alles, wir sind gewachsen mit Pachtverträgen.
Ja.
Und zwar gibt es eine Welt in Deutschland, in der Schweiz, in Europa, wo eben Banken Pachtverträge finanzieren. Es gibt den Developer, es gibt den Betreiber und so weiter. Und wir hatten eben jedes Mal Pachtverträge verhandelt, sogenannte Turnkey-Pachtverträge, löffelfertige Pachtverträge, indem wir, angenommen, du wärst der Eigentümer dieser Immobilie und wir würden jetzt zusammenhocken und wir würden verhandeln, dann würde ich von dir versuchen, so viel wie möglich rauszuholen, wenn es darum geht, Pre-Opening-Budget zu kriegen, also die gesamte Kohle, die du brauchst, bis du irgendwann mal das Hotel aufmachst und Geld verdienst oder Geld umsetzt.
Von mir?
Von dir. Weil als Verpächter. Dann sagen wir brauchen 500.000 Euro, weil wir müssen jetzt schon Mitarbeiter einstellen. Wir müssen den Christoph zahlen. Wir müssen Marketing machen. Wir müssen whatever. Aber wir haben ja noch gar kein Hotel, weil du brauchst ja 2 Jahre, du Penner, bis du dein Hotel fertig hast, gebaut hast. Und in der Zeit brauchen wir Pre-Opening-Budget. Das Pre-Opening-Budget war für uns super wichtig, weil wir damit im Prinzip den Wachstum unserer Gruppe finanzieren konnten, weil wir haben jedes Mal erst dann ein Hotel neu aufgemacht, wenn wir wieder ein neues Projekt hatten, in dem wir all diese Budgets verhandelt haben. Wir haben darüber hinaus sogenannte FF&E-Budgets verhandelt. Das heißt, wir haben gesagt, lieber Tim, du bist der Owner, aber du hast keine Ahnung von Style, weil wir wollen ja unser 25 Hours machen.
Das ist doch das.
Deswegen kein gutes Beispiel in dem Fall, aber es gibt natürlich auch andere Owner, die sagen, ich habe auch Ahnung. Aber wir sagen, nee, weißt du was, wir wollen das schon gerne selber machen, weil wir wollen nicht, dass 1000 Leute mitreden, wenn wir die Konzepte entwickeln, das Designkonzept und so weiter. Deswegen lass uns doch bitte ein sogenanntes Budget verhandeln für das FF&E, also für die Einrichtung, für das Kleininventar, für die Küche, für
das Restaurant. Wir nennen es mal Baukostenzuschuss.
Was ist denn FFE? Furniture?
Fixed Furniture and Equipment ist, glaube ich, der englische Begriff dafür. Im Prinzip, wenn du das Hotel umdrehst, alles, was rausfällt, ist so die simple Umschreibung dessen. Und wir sagen, wir wollen gerne dafür einen gedeckelten, nach oben hin gedeckelten Betrag in Höhe von 20.000 Euro. Ja, Moment. Der gedeckelte Betrag hilft dir als Eigentümer, dass du, wenn wir den reißen, den Betrag, selber zahlen. Also wenn wir sagen, nee, wir wollen aber jetzt doch irgendwie goldene Wasserhähne oder wir wollen irgendwie ein tolles Sofa von Paola Navone haben, das ist aber viel teurer und das 20 Mal und das führt dazu, dass alles teurer wird, dann sagst du, egal, aber wir haben ein gedeckeltes Budget vereinbart und wenn es drüber ist, Pech gehabt, dann musst du selber zahlen. Und so konnten wir relativ diszipliniert und mit dem Geld anderer Leute unsere Hotels eröffnen.
OPM.
OPM?
OPM, Other People's Money.
Genau.
Ja, aber ich muss ganz kurz ketzerisch fragen, an welchem Punkt hätte Tim jetzt Ja sagen sollen?
Nee, das kommt ja später. Also da kommen wir ja noch drauf.
Ja.
Also, ja, ich
jetzt an dem Beispiel, dass er sagt, dir gehört jetzt diese Immobilie und ich sag dir, hätte gern Pre-Opening-Kohle und
genau, möglichst viel. Noch,
also nochmal, guck, du bist der Lackerl von der Elbchaussee, dann kommst du mit Adi Goldmann.
Das war ich.
Den ich in einem goldenen Elvis-Kostüm kennengelernt habe.
Genau.
So mit Perücke auf, mit Entourage. So, und dann kommt Jan und sagt, ja, Pia, wenn du deine Hütte vermieten willst, dann brauchen wir aber erstmal Geld von dir.
Genau. Da war Adi, in der Tat waren Leute wie Adi eher ein Hindernis, weil man glaubte immer, dass wir reich, dass die Gesellschaft reich wäre.
An der Stelle, liebe Fietes, an der Stelle lohnt es sich, Adi Goldmann zu googeln und sich das Bild.
Wobei Adi war auch der, das muss man dazu sagen, war der erste Verpächter, nämlich in Frankfurt. Und ohne ihn hätten wir diese ersten Häuser gar nicht hinbekommen.
Also ihr brauchtet nach solchen Kriterien erstmal schon ein Erfolgsparameter. Weil sonst hätte man euch mit Schimpf und Schande vom Hof gehen.
Ich hatte tolle Referenzen. Ich konnte so tun damals, als würde mir das Gastwerk gehören. Wenn ich losgezogen bin, habe ich mir gesagt, Gastwerk machen wir 25.
Ja.
Wir hatten gute Referenzen und konnten so mit anderen Developern, Investoren sagen, wir haben schon einen Track Record, wir haben schon eine Idee. Und damals war es halt auch genau die richtige Zeit, weil plötzlich alle anfingen mit Lifestyle und dem ganzen Zeugs. Und Hotels müssen so ein bisschen wie Ian Schrager sein, wie damals in den 90ern. Das heißt, wir sind zur rechten Zeit an den richtigen Orten gewesen.
Ja, das war so ein Turning Point, kann man wirklich
eigentlich
sagen.
Eigentlich schon,
In Tourismus, Gastronomie, Hotellerie, das war so eine der Meilensteine oder die Zeit der Meilensteine, wo man anders und breiter und vielfältiger, individueller gedacht hat.
Ja.
Schon. Aber das klingt jetzt natürlich erstmal schräg, dass ich dir Messer und Gabel bezahlen soll, damit du in der Lage bist,
mir... Und Löffel.
Und Löffel natürlich. Mhm. Damit du mir Miete zahlen kannst. Wie hoch ist denn die Miete? Also
verhältnismäßig. Du würdest ja dann sagen, okay, ich habe Messer, Gabel, Löffel auch bezahlt, dann muss ich das auf den Preis der Entwicklung der Immobilie noch oben drauf rechnen.
Richtig.
Das heißt, die 500.000, die wir noch haben wollen für Pre-Opening und die 2 Millionen für FF&E, packst du oben drauf.
Schenken tue ich euch nichts.
Genau, weil du kriegst es alles 1:1. Deswegen bin ich auch relativ selbstbewusst dann in den weiteren Verhandlungen, weil ich sage, lieber Tim, du kriegst dir die ganze Kohle mit Zinsen und Zinseszins zurück. Weil wir zahlen dir 25 Jahre lang, Obacht, dazu habe ich auch gleich noch was, wir zahlen dir 20 bis 25 Jahre eine Pacht. Und diese Pacht ist der Return on Invest. Und wenn du richtig rechnest und die Developer wissen, wie man rechnet, dann bleiben dir nachher 6-8% Rendite auf das eingesetzte Kapital. Und jetzt kommt ein Punkt, jetzt sagst du, hey du Penner, ich weiß doch gar nicht, ob du überhaupt in einem Jahr noch existierst. Und ich baue dir hier ein Hotel für 30 Millionen hin.
Ja.
Ich möchte von dir eine Sicherheit.
Ja.
Und da wird's, die hast du bei dir auch wahrscheinlich in der Bullerei.
Nee, ich zahle selber.
Okay.
Also ich zahle wirklich selber. Kein Scheiß jetzt, aber das ist wir haben einen großartigen Vermieter, der aber natürlich Gastronomie, noch vor 10 Jahren war es noch ein bisschen wackeliger. Da war ich auch eher so ein Hayopai, muss man auch sagen, ne? Gerade Burnout raus, irgendwie ein Fernsehkoch, der jetzt keine Relevanz hat oder so. Und da hat er schon Risiko gesehen und wir haben es dann selber sozusagen finanziert.
Okay. Das ist eben genau die Alternative, weil du mit deiner eigenen Finanzierung sozusagen auch eine gewisse Sicherheit mitbringst.
Ja.
Wir haben darauf immer versucht zu verzichten, dann kommt der Tim, also angenommen du wärst der Owner und sagst, pass auf, das geht so nicht, ich kriege auch gar keine Finanzierung ohne eine Sicherheit von dir. Ich möchte gerne 12 Monatsmieten als Bankbürgschaft hinterlegt haben. Hm. Und wenn du irgendwie abkackst, lieber Christoph, weil du irgendwie keinen guten Job machst, dann muss ich die Möglichkeit haben, diese Bankbürgschaft sofort zu ziehen. Dann sagen wir, 12 Monate ist viel zu viel, das kriegen wir gar nicht hin, maximal 3 und dann trifft man sich bei 6. Aber 6 Monatsmieten sind, je nach Hotel, halt auch echt ein stolzer Preis. Also wir zahlen
aber immer noch, man muss keine Zahlen nennen, aber ein Bruchteil der Investitionskosten.
Ja, du würdest dann sagen, 6 Monate ist echt zu wenig, weil wenn du pleite gehst, dann brauche ich, erstens muss ich dann das Ding umbauen, damit ein anderer Betreiber reinkommt. Ich muss erstmal schauen. Deswegen sind 12 Monate aus Eigentümersicht schon relativ realistisch, weil so viel Zeit brauchst du und Geld, um das Ganze umzuwidmen.
Also gefühlt wäre jetzt für mich als Vermieter, sechs Monate ist gerade mal eben dieses, wie du das nennst, das Hotel auskippen, rausnehmen, also alles, was locker ist,
stimmt.
Weg ist, das ist ungefähr 6 Monate.
Ja.
Kommt das hin?
Oh ja, das passt.
Okay, also das ist ein Risiko, ungefähr, was man gehen kann, weil dann kriegst du ja die Hälfte nochmal auf dem Flohmarkt
für. Ja, genau. Guck mal, mit dir wird Spaß machen, mal ein Hotel zu verhandeln.
Ja, ich verstehe, also es interessiert mich wirklich so. Dann habt ihr ja jetzt sozusagen die Investitionen. Gibt es irgendeinen Schlüssel, das war früher mal so, ich habe lange nicht diesen Schlüssel nicht mehr berechnet, man hat mir mal gesagt, pro Sitzplatz war, glaube ich, bei einer normalen Gastronomie, das ist lange her, 1.000 Euro Herstellungskosten.
Wir machen das pro Zimmer.
Weißt du, was ich meine?
Also
ich meine, es war so der Stuhl, den ich da jetzt hinstelle als Gastfläche. Es war ganz zur Zeit meiner ersten Selbstständigkeit, aber wenn du ungefähr bei 1.500 Mark oder Euro, je nachdem, ankommst, dann bist du in einem Investitionsvolumen, was realistisch ist. Du kannst dann goldene Wasserhähne einbauen, dann musst du aber jetzt das Produkt dementsprechend anpassen, hochpreisiger arbeiten, wie nennt man das? Kalkulationsschlüssel ansetzen oder mit dem Deckungsbeitrag arbeiten oder ähnliche Dinge. Aber das war so, und dann, das ist für mich bis heute immer noch ganz cool, wenn ich sage, so, was kostet das am Ende des Tages? Okay, das verstehe ich.
Ja,
reden wir nicht von den festen Einbauten.
Wir haben eine ähnliche Kennzahl, die, wenn du jetzt mal das Grundstück weglässt, weil das ja sehr unterschiedlich ist, wenn du in Manhattan baust, das ist was anderes, als wenn du auf der Schwäbischen Alpen Hotel machst. Wenn man das weglässt und nur die Immobilie nimmt, dann rechnet man je nach Hotelkategorie. Wenn du jetzt natürlich ein Luxushotel machst, ist es anders. In unserem Bereich rechnen wir mit 150 bis 200.000 Euro pro Schlüssel oder pro Zimmer an Investitionskosten. Also wenn du 200 Zimmer hast, 200 mal 200.000 sind 40 Millionen wahrscheinlich irgendwie so.
Mhm. Standortabhängig oder immer gleich?
Nee, standortabhängig schon auch, also einerseits wegen des Grundstücks, weil das musst du nochmal am Top rechnen. Und andererseits natürlich auch, die Baukosten sind höher, wenn du in Manhattan baust, als wenn du in
Manhattan baust.
Keine Ahnung, in Hamburg
Nordheide.
Das machst. Ja, genau. Krass. Nordheide. Aber das, also da gibt es schon auch Varianzen, aber das sind echt so ganz, ganz grobe Kennzahlen, um überhaupt erstmal in eine Richtung zu gehen.
Also ein Zimmer in einem durchschnittlichen 25-Hour-Hotel kostet an Investitionen 150 bis 200.000 Euro.
Genau.
Leck mich mal.
Und wenn ich richtig
hätte. Ich hatte gehofft, dass du jetzt sagst 20.000 Euro, damit ich sage, sag mir deine Innenarchitekten und dann. Dann baue ich mir jetzt
das ist aber mit Immobilie, ne? Das ist also so, wenn du jetzt nur, wenn du jetzt einen Umbau machst, dann sind es ganz schnell dann nur noch irgendwie 40.000, 50.000 Prozent.
Ja, aber trotzdem.
Aber beobachte das, der gesamte öffentliche Bereich dabei, Gastronomie, Back of the House, also das ganze Haus, alles.
Wonach definiert sich jetzt der Übernachtungspreis? Weil man muss ja sagen, es gibt, also ich weiß, dass meine Produktionen,
die sind immer im Gastwerk.
Die haben so, nee, ja, Gastwerk sind sie oft. Ja. 25 waren sie jetzt, glaube ich.
Ja.
Weil die das einzige Hotel war, was noch auf hatte.
Ja.
Sie hatten auch das Gefühl, nee, ihr hattet zu.
Nee, wir hatten offen. Wir hatten ein altes Hafenamt, haben wir zugemacht, aber Hafen City, also das größere haben wir aufgelassen. Genau, da gab es
eine Diskussion, weiß ich noch, da war in einem anderen Hotel. Aber das Motel One zum Beispiel, was ich ja, ich sag mal, eine industrielle Copy-Paste-Nummer wahrnehme, aber die auch inzwischen aufgezogen haben. Früher waren es, glaube ich, Etagenbetten in Räumen, die man mit Dampfreiniger rausputzen konnte. und die haben ja auch dazugelernt und das auch im Niedrigpreissegment, nicht niederen Niedrigpreissegment, die Leute auch gewisse Ansprüche haben. Was nehmen die pro Nacht?
Ich 89?
89 Euro, was nehmt ihr ungefähr?
Ja, also wenn ich hier in Hamburg.
Also das Motel One am Michel ist unter der Woche,
eins,
wenn keine Messe ist, genau. Die 69, 79.
Also wir waren am Schluss durchaus so bei 150, manchmal auch 200.
Ist auch mehr Welt, mehr drumherum.
Als aber das waren so, wenn es dann auch richtig, wenn es in Hamburg richtig Druck drauf war.
Ja, ne, wie muss ich so ein Zimmer kalkulieren jetzt? Jetzt hast du gesagt, okay, die Investition. Aber ich habe ein 20-Zimmer-Hotel.
Ja.
Machen oder nicht machen? Jeder träumt von so einem
20 Zimmer, das war mein ursprünglicher Traum. Siehst du? So kam ich zu 25. Ja. Ich wollte eigentlich mit meiner Frau immer ein kleines Hotel in Südfrankreich.
Eine Boutique.
Hotel Pastis war mein Vorbild. Oh, ein schönes Buch von Peter Mayer. Also der ganze Quatsch und dieser, zum Glück, das wäre ganz schnell im Albtraum geendet. Aber das, bei 20 Zimmern wird es schwierig. Bei 20 Zimmern kann es dann funktionieren, wenn du selber an der Rezeption stehst und deine Frau oder dein Mann in der Küche steht. Dann kann sowas funktionieren. Sobald du aber eine Struktur aufbaust, wie die unsrige, in dem du wachsen möchtest, in dem du irgendwie, böse Zungen nennst, Wasserkopf, in dem du halt irgendwie eine Struktur aufbaust, dann brauchst du mehr Zimmer und dann muss es größer sein. Aber also bei uns beginnt es sich mittlerweile bei 80 Zimmern zu rechnen, wobei wir, das alte Hafenamt ist ein gutes Beispiel, das hat nur 49 Zimmer, ein Neni drin und wir verdienen echt sauber Geld. Aber es gibt so viele Parameter, die da eine Rolle spielen, die Höhe der Pacht zum Beispiel. Habe ich jetzt wirklich alles umgelegt auf die Pacht und ich erwirtschafte nachher nicht die Durchschnittsrate und die Belegung. Das sind all die Parameter und bei uns spielt tatsächlich Gastronomie eine zentrale Rolle. Wir erwirtschafteten bis vor kurzem fast 50% unseres Gesamtumsatzes mit Gastronomie. Monkey Bar in Berlin macht fast 8 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Also das sind echt relevante. Ja.
Dumm, ey.
Und also alles anders jetzt. Aber und Neni hat in Berlin auch echt richtig viel Geld verdient. Der
Boilerman hier im alten Hafenamt läuft auch Bombe.
Super,
ne?
Super schön. Also,
da war übrigens, glaube ich, so dein dumm. Ehemaliger Barchef aus der Bullerei. War
auch ja, genau. Philipp. Der hat es aufgemacht.
Genau.
Philipp.
Ja.
Was macht der eigentlich?
Der war kurz. Ich habe ihn danach gesehen bei 100-200, aber ich glaube, da ist er nicht
mehr.
Was ist
mehr. Das?
100-200 Restaurant Richtung, kennst du.
Spaß, kenne ich natürlich gut. Wenn du so ein, also wir kommen gleich nochmal auf 25, weil für mich, ich glaube, jedem, der es nicht kennt, beschreib einmal die Gruppe 25 Bikini, jeder, der jetzt zuhört und keine Vorstellung hat von dem, was er ist.
Ja, wir haben mittlerweile 13 Hotels. Die Idee von 25 Hours war immer eher Hotels zu machen mit einer Geschichte, Hotels zu entwickeln, die sehr individuell geprägt sind. Wir hassen Standardisierung. Wir wollten jedes Mal mit einem neuen Haus eine neue Geschichte erzählen. Deswegen hatten wir auch das Motto, kennst du eins, kennst du keins. Wir sind in Standorten, wo es auch Spaß macht zu sein. Also Hamburg, München, Zürich, Wien, Paris, demnächst Florenz, Melbourne, Dubai. Also alle Städte, wo wir halt auch die Ideologie der Stadt aufgreifen können. Und ich erwähnte eben die Gastronomie, die eine wichtige Rolle spielt. Und alles in einem halbwegs bezahlbaren Segment. Also nicht Budget, aber so, dass man halt eben noch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Und ein Twinkle in the Eye. Wir wollen nicht zu ernst sein. Hotellerie kann ja sehr die Gegelten und die Gelackten. Das wollen wir eben nicht sein, sondern wir wollen eben auch mit ein bisschen Selbstironie an das Thema herangehen, sodass sich Leute halt irgendwie auch fühlen, als, ja, können sie ruhig entspannt sein. Wenn sie
gab wollen. Es ein 25 vor dem 25?
Ja, also.
Also gab es eine
Idee? Eine
Inspiration,
eine Idee? Ja, ganz viele. In den USA schon auch einiges. Nicht, dass wir uns da was abgeguckt haben, das war in den 90ern. Es gibt einen Unterschied in den USA, wenn du in die Häuser gehst von, keine Ahnung, damals Ian Schrager oder André Balazs, der dann später Standard gegründet hat. Das finde ich sehr cool, aber es ist auch nur cool. Also es, die sind nicht selbstironisch, sondern Standard, die waren...
Das größte Dreckshotel in New York.
Ja, Highline.
Entschuldige, also vollkommen überteuert und,
ja, und dunkel.
Snobistisch bis zum Anschlag. Also spektakuläre Lage und bestimmt Storytelling im
tolle Meatpacking District. Die Bar oben und
nicht
so.
Toll.
Hat nee, nicht
Fotoschönheit.
Ja.
Aber atmosphärisch ist das halt, also jetzt.
Das nennt man heutzutage Instagram-Hotel.
Ja, Instagrammable.
Ja,
aber es ist halt schick. Es ist
also,
cool.
Ich habe da gewohnt, weil ich wollte mir eine Coolness in New York erkaufen. Ich wollte ein Teil der coolen Leute sein. Und spätestens, wenn der Pinneberger ein Teil der coolen Leute ist, ist das Ding durch.
Ja, und weißt du.
Ich bin der Lackmusstest der Uncooles.
Ja, und wir sind nicht, also wenn du André Balazs kennen würdest oder ihn vielleicht auch kennst, dann ist es, das ist halt ein Typ, der ist mit Uma Thurman verheiratet, der ist cool. Ja. Wir sind nicht cool. Ja, und ich glaube schon, dass dadurch auch eine Seele von den Personen, von den handelnden Personen in das Produkt übertragen wird. Und wenn du natürlich in Manhattan ein Hotel machst, in der Lage mit Madonna als Freundin und so weiter, dann wird's cool und teilweise natürlich auch extrem arrogant und vielleicht auch irgendwie nicht so, dass es für jeden sympathisch wirkt. Wir sind jetzt auch nicht für jeden sympathisch, will ich nicht sagen. Aber wir sind nicht cool, sondern wir sind eher im besten aller Fälle halt ein bisschen selbstironisch und lustig. Aber was uns das Wichtigste ist, dass wir halt diese Grand Hotellerie, die Legenden, ein Chelsea Hotel oder was auch immer, das ist für uns das große Vorbild. Eigentlich Hotels, die es gar nicht mehr gibt. Ja. Das finde ich geil. Oder die Simbari-Bar im 4 Jahreszeiten. Die kopieren wir jetzt in Florenz, also nicht die ganze Bar, aber die Simbari, heute nennt man sie dummerweise Jahreszeitenbar. Ich fand den Begriff Simbari viel cooler.
Ich glaube nicht, dass sie so heißt. Auch nicht.
Doch, diese kleine Bar, wo man heute noch rauchen darf. Nicht die Bar, aber es gibt zum Beispiel, es gibt eine, ich glaube, sicherlich immer noch illegale Wendeltreppe nach oben. Wenn du ganz durchläufst, hast du hinten diese kleine Wendeltreppe.
Das ist meine Bar.
Ja, so. Und wenn du da hochgehst, das fand ich immer toll. Und wir haben jetzt eine sehr hohe Decke in Florenz und wir machen dort mit Jörg eine Bar, die sich an der Tradition des Amaro orientiert.
Behauptet eigentlich Jörg bei euch immer noch, dass er den Tim Bessel Smash erfunden hat?
Den was?
Den Tim Bessel Smash?
Ja, klar.
Behauptet er immer noch? Müssen wir nachher nochmal reden.
Tim Bessel Smash.
Ja, so und mit Jörg machen wir das und diese Wendeltreppe, die bauen wir auch ein in unserer Amaro Bar.
Ja, geil.
Und wollen dann, dass die Leute dann da oben so ein bisschen hocken. Aber das sind so die Inspirationen. Oder das erste Kiosk haben wir in der Hafen City erfunden. Und das Kiosk habe ich mir als Beispiel genommen aus dem Borolack in Zürich. Da gibt es ein Kiosk, wo eine Dame wirklich im geschniegelt und geschniegelt und was?
Gestriegelt.
Da steht und sogar die Neue Zürcher Zeitung mit Bügeleisen glatt bügelt. Und Zigarettenfeil bietet, alte Parisienne und so weiter.
Geil.
Und ich liebe Kiosk in Hotels. Das ist für mich irgendwie auch romantisch. Und irgendwann, als wir das Hotel in der Hafen City gemacht haben, habe ich einen tollen Menschen kennengelernt. Vielleicht kennst du ihn auch, Nikolaus Gelbke vom Mare Verlag. Und Nico ist Nachbar gewesen und wir liebten immer das Mare Magazin. Und irgendwann bin ich dort hingegangen.
Ich übrigens auch. Das ist so für mich eine der Zeit.
Mare.
Ja, ist eine legendäre Geschichte. Auch die Geschichte um Nico Gelbke ist per se tagesfüllen fast schon. Auf jeden Fall habe ich ganz schüchtern geklingelt, habe mich vorgestellt, habe gesagt, lieber Herr Gelbke, ich würde gerne, dass wir Freunde werden und ich möchte gerne, dass wir zusammen einen Kiosk entwickeln, weil wir gerne eine Partnerschaft haben. Und so kam es zum ersten Mare-Kiosk. Und dieses Kiosk haben wir dann in alle Welten, also wir haben einen Kein und Aber-Kiosk jetzt in Zürich. Kein und Aber ist ein toller Verlag in Zürich. Wir haben ein Kiosk, wir haben einen Taschenkiosk in Köln. Also wir haben dann auch immer versucht, die Locals, Benedikt Taschen kommt aus Köln und solche Leute haben wir dann angesprochen. Und das ist eigentlich auch nur eine Reminiszenz aus der Grand Hotellerie oder im Palace, im Gstaad. Wenn du jemals dorthin kommst, natürlich super posch, die haben eine Bar, die für mich immer noch wunderschön ist. Der Vater vom jetzigen Besitzer hat damals, Member of Leading Hotels of the World, hat Streichholzschachteln aus der ganzen Welt gesammelt, hat ein Glas-Tresen gemacht und hat 10.000 Zigaretten, Streichholzschachteln aus allen Hotels, aus allen Bars dieser Welt. Und diese ganze Bar-Tresen ist über Meter hinweg nur mit Streichholzschachteln. Und das sind so Inspirationen, die wir uns gerne holen aus anderen Hotels.
Weil das merkt man deutlich. Würdet ihr sagen trotzdem, dass ihr sozusagen der Changing Point ausmacht, was Hotellerie in Hamburg, in Deutschland angeht, was moderne, ich sag mal eher nach außen in orientierte Sprache ist? Also mein Eindruck ist ja, dass früher Hotellerie sich entweder in dem traurigen Einzelhandelsreisenden, einer relativ schlecht geführten und schlecht beleuchteten Bar mit abgestandenem und Mikrowellen erhitztem Essen irgendwie abends abspielt oder eben halt die Grand Hotel, aber die war eher touristisch orientiert und ich finde, dass diese Form der Hotellerie, die ihr betreibt, ähnlich ist der Gastronomie, die wir betreiben. Wir repräsentieren zum einen Teil die Stadt.
Ja.
So, also ja, wir empfangen Touristen. Wir sind aber auch für die Stadt da. Also dass ihr sozusagen das ein Hotel in der Stadt.
Total.
So wenig Menschen kennen ihre Hotels in ihrer Stadt, weil sie sich auch selten Mühe geben, die Menschen reinzuholen. Ja. Das ist Ingo Peters Jahreszeiten, bam, bam.
Ja.
Hat es immer geil geschafft. Und durch seine kleinen Konzepte, die da unten im Keller stattgefunden haben, durch die Hanseatik, durch das Ganze drumherum. Was, glaube ich, auch noch ein Unterschied ist im Verhältnis zu, oder nicht ein Unterschied, oder eine Ähnlichkeit zu den großen amerikanischen Hotels. Da findet, also auch jetzt immer noch, das Leben halt unten statt. Das ist eben nicht nur eine Eincheck-Lobby.
Genau.
Das ist nicht nur eine belanglos hingestellte Möbel, wo man sich hinsetzen kann, weil man auf irgendwas wartet.
Sondern wir nennen es das Wohnzimmer der Stadt.
Ja.
Und wir waren in der Tat, haben wir zumindest mal gegen einen Trend gearbeitet, der uns immer wieder entgegenwehte und sagte, Restaurant oder Hotels, immer Hemmschwelle, die Locals kommen nicht in ein Hotel rein und so weiter. Und wir haben es bisher wirklich an jedem Ort geschafft, dass unsere Hotels sehr stark auf eine lokale Zielgruppe ausgerichtet waren. Und nochmals, ich muss immer wieder auf Gastronomie zurückkommen. Der Schlüssel ist am Ende des Tages die Gastronomie. Und der Schlüssel ist, dass wir eben nicht Hotelrestaurants gemacht haben, sondern dass wir am liebsten Restaurants machen mit Typen wie dir, die ein eigenes Profil haben und auch lokal verankert sind.
Ja.
Und gleichzeitig ist das ja auch ein totales Qualitätssiegel für euch. Wenn man, egal in welcher Stadt man in einem 25 ist, kann man eigentlich davon ausgehen, dass es eine Art von Erlebnisgastronomie ist, die vom ortsabhängigen oder von ortslebenden Bar Sugar jetzt in Frankfurt zum Beispiel von James und David, du hast ja vorhin gesagt, oder die Neni-Dinger, das ist ja auch ein Gefühl auf der einen Seite von Homecoming, aber auf der anderen Seite, du weißt nie ganz genau, was du bekommst.
Genau, ja.
Mal abgesehen von euren Verbreitungen, weil da müssen wir auch nachher nochmal ohne Mikro weiterreden, ne? Also, weil ich.
Hast eine Idee, ne?
Ja?
Hast eine Idee?
Bauen wir ein Hotel zusammen.
Tim gibt dir 600.000 fürs Pre-Opening.
Ja, genau.
Und 40 für den Rest.
Cool. Nach Corona gebe ich gar nichts mehr.
Ja, wir brauchen keine Hotels mehr.
Wir sind ja schon so weit.
Meine Frage wäre wirklich so: das, was ihr damals verändert habt, in meinen Augen, zumindest in dieser Welle, sehr oft kopiert wird. Ich war neulich in Frankfurt in einem Hotel, wo ich schon dachte, oh, da seid ihr jetzt aber ganz schön spät dran.
Welches?
Kann ich nicht sagen.
Aber es ist natürlich auch immer ein Kampf, ne? Also immer ein Kampf, weiterzumachen und was Neues zu machen, weil das, was wir vor 10 Jahren gemacht haben, würden wir heute auch nicht mehr so machen. Industrial, das ganze Industriedesign, das wir auch in der Hafen City gemacht haben, das ist also im besten aller Fälle zeitlos, wenn ich es jetzt als Marketing-Blabla dahergeben würde. Aber man muss sich schon auch immer wieder neu erfinden. Und deswegen ist es auch so wichtig, weiterzumachen, neue Hotels zu machen, weil das, was wir gerade in Florenz lernen, mit einer tollen Designerin, die musst du unbedingt kennenlernen, Ende 60, Paola Navone, Verrückte, mit der wir auch jetzt gerade eine neue Gastronomie entwickeln, italienisch, da lernen wir natürlich extrem viel. Oder selbst in unserem Projekt in Dubai, wir wurden oft beschimpft für Dubai.
Ja, zu Recht. Das würde mich auch mal interessieren, warum in Dubai?
Also money makes the world go round.
Aber jetzt mal provokant gefragt.
Ja.
Wenn ich schon mal
was du jetzt sagst,
wenn ich schon mal nach Dubai gehen würde,
ja.
Das außer zum Zwischenland.
Ja.
Dann würde ich dann 25 Hours buchen oder würde ich dann nicht sagen, dann lasse ich es wenigstens mal mit einem 5-Sterne-Plus knallen?
Also ich komme nochmal, darauf komme ich gleich zurück. Ich würde gerne verteidigen wollen, warum wir Dubai gemacht haben und auch so ein bisschen die Chronologie der Ereignisse. Ich wurde ganz viel beschimpft, so ähnlich wie Tim auch gerade ansatzweise begonnen hat. Wie kann man in so einer seelenlosen Stadt und dann auch noch das politische System und so weiter. Und klar war da eine Menge Opportunismus auch meinerseits dabei, weil ich liebe neue Dinge zu machen. Und das ist für mich ein Abenteuer gewesen. Und dann habe ich für mich gesagt, naja, wenn wir jetzt anfangen, politisch zu werden und zu sagen, ich mache kein Hotel an dem und dem Standort, dann darfst du eigentlich fast nirgendwo mehr Hotels machen, weil du hast fast in jeder Stadt irgendwo ein Thema und in jedem Land. Und Hotels für mich sind halt auch immer ein Hort dessen, wo man hingeht, um Schutz zu finden. Während der Nazi-Zeit hattest du in Berlin auch ein Adlon und das war da auch, um Menschen Shelter zu geben, die jetzt halt nicht unterwegs waren. Ich will jetzt nicht Dubai vergleichen mit der Nazi-Zeit, überhaupt nicht, aber Dubai ist halt immerhin einer der größten Hubs der Welt, einer der größten touristischen Metropolen und wir haben dort die Möglichkeit mit 434 Zimmern ganz neue Welten zu schaffen und da lernen wir halt auch ganz viel. Mhm. Wir wollen halt einfach auch in Dubai, wo ich übrigens echt tolle Erfahrungen gemacht habe, am Ende des Tages ist jetzt auch nicht mein Ort, ich würde da niemals leben wollen, aber in Dubai können wir so viel lernen an neuen Konzepten, Produkten. Wir machen unseren ersten Grill Royal in Dubai mit Stefan Landwehr und
Berlin Grill Royal.
Ich bin so dumm.
Ach, wirklich?
Ja. Grill Royal.
Mach doch mal eine Bullerei in Dubai auf.
Nee, meine ich nicht.
Aber Melbourne.
Dubai rein nennst du das.
Ich nehme jede andere Stadt und ich denke auch über das Gesagte nach. Und grundsätzlich ist für mich Dubai nur eine Money-Stadt. Also jeder, der da hingeht, muss, glaube ich wirklich. Ne?
Ja.
Es ist Kommerz und es ist Wirtschaftlichkeit. Und das ist ja auch nichts Schlimmes. Also überhaupt nichts Schlimmes. Aber was ich ja so mag, dass ihr so part of the town seid, part of the area. Also wir haben ja schon viel diskutiert über Möglichkeiten, wie wir mal miteinander kooperieren können, weil wir, glaube ich, von Lebensgefühl und Qualitätsanspruch sehr ähnlich denken.
Das, ja, ihr habt also diesen Heimatcharakter beide.
Extrem detailversessen.
Bitte? Ihr habt ja beide eigentlich über dem, was ihr tut, ein Wort stehen. Das ist ja im weitesten Sinne Heimat.
Ja.
Heimat und auch irgendwie so Authentizität. Und alles erzählt eine gute Geschichte. Mhm. Und für mich hat Dubai einfach keine Geschichte. Und das ist ja jeder Star-Koch dieser Welt. Hat da einen Spin-off. Mhm. Ne? Und du gehst immer rein und du verlierst das Gefühl von Hansapark nicht, von Disneyland. Und jetzt musst du wirklich so, es gibt hier einen Freizeitpark in Deutschland, den Europapark.
Mhm. Ja, super ist der.
Der ist super. Der schafft es, irgendwie genau diesen Spagat super, einzuhalten zwischen Disneyland, also es ist natürlich eine komplett, aber irgendwie ist das, was die da machen, machen die gut. Die machen das ganz fein.
Du merkst die Familie dahinter, ist eine coole Familie irgendwie.
Und in Dubai merke ich davon nichts. Nee. Ich war in allen Restaurants, von allen Großen dieser Welt und das Einzige, wo ich noch, aber das ist inzwischen so belanglos geworden, also egal, das spielt keine Rolle, wo es ist, ist das Nobu. So, da kannst du halt hin, da kannst du...
Zuma.
Nee, Nobu.
Nobu?
Ich bin Nobu. Zuma ist mir qualitativ zu schwankend, zu katastrophale Erlebnisse. Nee, Nobu ist immer ein Standard. Ich würde den Kott nicht mehr essen, also der geht mir auf den Sack. Ja. Aber grundsätzlich ist da wirklich sehr, 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 sehr viel schön. Aber alles andere ist und bleibt Disneyland.
Ja.
Und
es du perfekt. Kennt,
also, aber es gibt auch Leute, die Disneyland gut finden. Das darf man nicht vergessen.
Das ist auch in Ordnung. Du bist auch safe und malls, aber eben dieses Gefühl, 25, ihr habt auf Mallorca das Bikini gemacht, was ich für spektakulär halte.
Ja.
Sagen Sie, was mich nervt, sind die kleinen Räume. Das liegt aber an mir, dass ich ein bisschen mehr größere Zimmer brauche. Weil ich auch
wir haben es in 6 Monaten umgebaut. Ne? Und wir haben eigentlich nur... Wir haben nichts an den Mauern verändert.
Es ist so schön. Es ist ein atmosphärisch von Eingang sympathisch drinnen irgendwie. Und das ist so modernes Mallorca. Das ist so, wo ich dann auch sage, das ist eigentlich das erste Hotel neben den in Porto-Troll von den Schweden.
Ah ja, das mag ich auch gerne. Super, ja.
Ne? Also die so ein bisschen mal jüngeren, zähnigeren, urbaneren Touristen auf Mallorca visuell auch angesprochen haben. Und das ist auf Mallorca mehr als gelungen.
Okay.
Lustigerweise in einem der schlimmsten Orte.
Mm.
Ne? Also ursprünglich mal. Wie heißt er?
Pozoyer. Wobei der sich auch, finde ich, verändert hat irgendwie, oder? Ja, ich mag den eigentlich ganz gerne.
So. Und das ist so, das kriegt gerade so eine Art Rimini der 60er Jahre.
Ja,
das kriegt so einen ganz speziellen Schick, irgendwie auf eine ganz seltsame Art und Weise.
Ja.
Was aber dazu führen wird, dass Mallorca ähnlich ein epizentrisches wie soll ich sagen?
Hippie-Feeling?
Ja, ja, es ist leichter, es ist lockerer.
Also das Hotel Bikini Mountain ist ja auch schon so ein bisschen hippiesk, ne? Mit
den Peace-Zeichen.
Es ist frei, es ist du hast Raum. Du hast eben nicht eine kalte Halle, die gut gereinigt werden muss. Sondern du hast einen Wohnraum und du hast schöne kleine Nischen und Winkel und du kannst eigentlich da einfach einen Tag verbringen. Hm. Du kannst da wunderbar rumgammeln, rumschillen, rummachen, ohne Wellness, ohne irgendwas, sondern die Aussicht genießen, die Atmosphäre ist schön, der Pool ist nett und drollig, muss man aber an der Stelle sagen. Irgendwie so. Es hat alles was sehr, sehr Muggeliges und da frage ich mich, wie ihr das in Dubai herstellen wollt.
Völlig anders.
Ja,
also auch tatsächlich,
aber wie geht man da ran?
Aber Dubai, also ich will noch mal eine Lanze brechen für Dubai, sagt man, glaube ich. Irgendwie nicht für Dubai, aber für unser Projekt.
Ja, fürs Projekt fürs wirst Projekt, du sie brechen können, für Dubai nicht.
Na, für Dubai nicht. Aber das Projekt, also es gibt eine Sache, die...
Mich würde das Pre-Opening-Budget in Dubai interessieren.
Der Witz ist ja, also ich habe bisher nur die Pachtvertragswelt beschrieben. In Dubai wird es noch mal spannender. Und das kann natürlich auch der Anfang vom Ende von guter Hotellerie sein. Die internationalen Hotelgruppen arbeiten nicht mit Pachtverträgen. Marriott oder wie auch immer, Never Ever, die machen Managementverträge. Und da funktioniert das System, darf ich kurz ausholen, bevor ich zu Dubai zurückkomme? Dort funktioniert das System anders. Bei einem Managementvertrag bist du wieder der Owner. Hm. Jetzt kommst du zu mir und sagst, lieber Christoph, du hast hier irgendwie so eine geile Marke. Ich zahle dir Geld dafür, eine Management-Fee, dass du mir deine Marke gibst und dass du meine Immobilie mit dieser Marke bespielst. Mhm. Das heißt, wir gehen plötzlich auch keine unternehmerische Verantwortung mehr ein, weil wir die Pacht zahlen müssen, egal ob Corona oder nicht, sondern wir kriegen eine Fee von dir. Wir kriegen eine Incentive-Fee und eine Base-Fee und so weiter. Aber das Problem, das der Betreiber hat, ist, dass der Tim als Eigentümer dann irgendwann kommt und sagt, so Jungs, ich bin der Owner, die Mitarbeiter sind auch auf meiner Payroll und jetzt sage ich dir mal, wo der Frosch die Locken hat und jetzt finde ich das Design gerade nicht so geil oder die F&B-Marke, die du da jetzt reinbringst, Christoph, wir machen das mal anders. Und so funktionieren Hotels weltweit und ich meine...
Viel, ne?
Bitte?
Viel, also man darf dann nicht mal ein falsches Bild von haben, nur weil da irgendwo, ich sag mal, keine Louis Luxus draufsteht, heißt es noch lange nicht, dass Louis Luxus drin ist. Also
genau, aber das Problem ist halt, du bist plötzlich in so einer Investor-Relations-Welt. Ich muss dann jedes Mal zu Tim hingehen und rumschleimen und sagen, Tim, nächstes Jahr, wo wir wollen gerne noch mal ein bisschen mehr Budget haben für unser Kiosk mit Nico Gelbke. Und dann sagt der Tim, aber damit verdienen wir doch gar kein Geld. Das ist doch alles nur rein raus. Wir müssen doch Profit Center machen. Dann sagen wir, nein, Tim, das geht nicht so, weil wir brauchen ja auch romantische Spots in unserem Hotel. Ohne Romantik funktioniert's nicht. Dann sagst du, geht's noch? Wir müssen Geld verdienen, raus mit dem Kiosk. Und das ist meines Erachtens die große Gefahr in der Hotellerie, dass du eine Marke nicht wirklich in der Konsequenz rüberbringen kannst, wenn du Managementvertrag getrieben bist und den Ownern jedes Mal halt in den Arsch kriechen musst. Und das ist halt tatsächlich...
Das ist oft auf so, also jetzt ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber Malediveninseln ist es oft so, ne?
Ja, überall. Jedes Marriott-Hotel, auch Four Seasons. Im Luxussegment funktioniert es noch eher, wenn du Four Seasons zum Beispiel nimmst, deren Marke ist so stark und auch so eindeutig luxusorientiert und meistens natürlich auch mit Eigentümern versehen, die sich selber irgendwie ein Schloss bauen wollen, da ist es einfacher. Aber wenn du dann mit so einem komischen Produkt kommst wie 25 Hours, das nicht einmalig definierbar ist und natürlich auch längst nicht die Power hat wie Four Seasons, weil wir viel kleiner sind, dann wird es schwierig. Und in Dubai haben wir das. Aber wir haben in Dubai zum Glück mit viel Überzeugung, auch von meiner einer, weil ich da ganz oft war, bislang die Leute überzeugt, dass das, was wir machen, irgendwie gut ist. Und deswegen konnte ich dort eine Monkey Bar installieren und ein Grill Royal und wir machen noch einen deutschen Biergarten. Aber das Entscheidende ist, Dubai besteht zu 85% aus Expats. Das heißt, die Idee eines Wohnzimmers in einem Hotel kannst du nirgendwo so gut hinkriegen wie in Dubai, weil du hast ja Leute, die gehen nur in Hotels, weil du darfst außerhalb von Hotels keinen Alkohol trinken, kannst dich nicht richtig aufhalten. Ein Hotel ist ein echter Shelter für die Leute, die in Dubai sind. Mhm. Und deswegen ist es ein Abenteuer, aber ich bin am Ende des Tages bin ich da bei dir. Von Florenz ist für mich das tausendmal oder Kopenhagen, wo wir zwei Projekte haben. Das ist natürlich voll.
Ihr müsst ja auch eure Stilistik gänzlich anpassen. Weil,
klar,
also natürlich. Ich sag mal, Dubai, da ist schon Marmor und Gold angesagt.
Nee, machen wir aber nicht. Deswegen haben die uns ja ausgesucht, weil sie gesagt haben, wir haben jetzt schon so viel Marmor und Gold, wir brauchen jetzt mal was anderes. Und dann haben die unsere Marke irgendwie gesehen und haben gesagt,
das ist doch kein falscher Gedanke, weil es gibt viele Expats.
Und ja, ich glaube, natürlich.
Das sind Expats, Freunde.
Expats. Gastarbeiter.
Ja, Leute, die da arbeiten, ja.
Gastarbeiter, Expats, also und, Deutsche, Engländer, Franzosen,
genau.
Italiener,
in Dubai gibt es gibt Emiratis, das sind die Locals. Und dann gibt es halt Leute, die aus aller Welt arbeiten. Unser Projekt besteht aus Menschen aus aller Welt. Das ist wirklich, im Augenblick, glaube ich, der internationalste Standort, den es gibt. Und natürlich hast du irgendwie die politische Riege und die Emiratis, mit denen es aber auch Spaß macht, anderes Neues kennenzulernen. Und ich finde es, ich bin da halt, ich beurteile jeden Einzel und wenn es dann halt irgendwie Dubai ist, ist auch gut. Ich habe
nee, ist nicht Dubai. Also, wie gesagt, Dubai, ich war gerade in Dubai für ein paar Tage als Stopover.
Wo hast du gewohnt? Wo hast du gewohnt?
Mit den Fischen.
Okay.
Wie heißt das? Atlantis.
Okay, wow. Okay, die bauen jetzt noch mal größer.
Ja, ich weiß.
Auf dem dran.
Ja, aber gesehen. Mir fehlte einfach alles. Ja. Muss ich ehrlich sagen. Und ich habe ich habe schon mal gedreht in Dubai. Ich werde damit nicht warm. Mhm. Also es ist irgendwas. Ich mag diese. Also irgendwas ist da komisch. Also ist so nicht zu. Also ich bin aber auch kein Freund. Ich bin zum Beispiel kein Fan von LA als Stadt als solches.
Nee.
Ja, nicht wirklich, weil es mir auch zu zerrissen und ich kann so wenig zu Fuß machen. Ich kann so wenig. Mhm. Also ich muss immer irgendwo hinfahren. Ja. Dann habe ich das volle Programm,
Stau,
so die Verteilungs-, Stau. Also diese Verbindungsstücke fehlen mir irgendwie. Hm. Vielleicht war jetzt auch LA nicht so, keine Ahnung, aber irgendwie bin ich mit der Stadt nicht warm geworden. New York zum Beispiel, da komme ich an und ich habe so das Gefühl, ich wohne da, ich lebe da, ich bin hier. Hm. So, es gibt Städte, da habe ich das und es gibt Städte, da habe ich das nicht.
Aber ich glaube, in so einer Stadt wie Florenz oder so wird man das auch haben.
Bitte?
In so einer Stadt wie Florenz, die ja so viel Charme mitbringt dann.
Florenz, Hammer. Also dort. Da sehe ich das auch komplett. Ja. Und das ist auch so, das ist ja auch das Spannende, dass ihr euch, das hat man am Bikini-Hotel deutlich gesehen, obwohl ihr so eine dominante Bildsprache und Raumsprache habt, die für mich wirklich im deutschsprachigen Europa stilprägend ist für fast alle moderneren neueren, ich nenne es mal Low-Budget-Hotels oder welche Kategorien sagt man da? Low-Budget meine ich nicht despektierlich, ich meine nur nicht im Luxussegment, sondern
4 Sterne.
Guter Tagestourismus, ein guter 3 Tage, einchecken, Stadt kennenlernen, 2-mal essen gehen, einmal clubben, einmal Bar, ein bisschen shoppen, danke. Also so einen typischen Städtetrip kann schon fast sein. Ne?
Ja,
also
absolut.
4 Wochen im 25 ist auch bestimmt schön, aber ich würde eher so 3 bis 5 Tage ansetzen.
Ja.
So vom Gefühl her. Dass ihr da auch die Schraube immer ein bisschen weiter dreht und gerade durch die Eklektik, die ihr in der Einrichtung habt und in der ganzen Stilistik und auch in dem Themenzimmern, da seid ihr, glaube ich, auch einer der ersten gewesen, die im Zimmer bestimmten Themen untergeordnet haben und das sehr, sehr schön gemacht haben, seid ihr sehr stilbringend und ihr entwickelt euch stetig weiter. Ich bin echt gespannt auf solche Projekte wie Florenz. Da habe ich sofort ein Bild im Kopf.
Mhm.
Sofort. Eine Sache muss man euch vorwerfen, und einen Vorwurf, den ich aber sehr gerne, ich glaube, ihr habt rosanes Neon wieder in die Gastronomie reingebrüht.
Rosa?
Ja.
Und wenn dann rot.
Und da bin rosa ich selber, oder rot, pink, grell, auf jeden Fall grell. Also Neon habt ihr schon reingebrüht.
Ja, da bin ich selber ein bisschen schuld. Ich bin ich bin so verliebt in Neon. Also
hast
in echtes
Neon. Hast du den Aufzug
Neon.
In Köln gemacht, oder was? Hast du den Aufzug in Köln gemacht?
Ja, den hat Werner, also wir haben einen tollen Designer, Werner Eislinger, das ist weißes Neon. Und in dem Fall glaube ich, kein echtes, aber ja. Aber der ist übrigens, der hat den Rekord des most Instagrammable Aufzuges der Welt irgendwie mal bekommen. Das kam irgendwie in der Zeitung. Dachte ich, was ist denn hier los? Aber da stehen echt lauter Leute. Ich mache das ja nicht. Aber
ich dachte, das war Standard.
Hm? Ja, Standard Hotel. Der war vorher.
Aber da war Instagram noch nicht so groß.
Stimmt, gab es
also wirklich nicht.
Nee.
Wirklich nicht.
Aber wenn du jetzt, also nur kurze Ja-Nein-Antwort bitte.
Mhm.
Gab es oder gibt es einen Standort, wo ihr sagt, weil du hast das von, oder es wurde so schön eingeleitet von Sebastian. Wie war das mit dem Standort?
Ich weiß jetzt gerade nicht, was du meinst.
Sekunde. Dass er gesagt hat.
Ach so, hier mit den Stadtwüsten?
Nee, der Standort bestimmt das Angebot oder das Angebot wird durch den Standort bestimmt.
Ach so, Produkt. Da habe ich mich auch gerade selbst ein bisschen gewundert.
Guter Spruch übrigens.
Produkt und Standort.
Wenn ein gutes Produkt am richtigen Standort steht, dann läuft es auch.
Weil das werde ich mir merken für meinen Keynote-Speaking-Vortrag.
Ja. Ja gut, du hast es vor dir.
Nee, aber machst du ich weiß nicht, wie man das verlegt. Machst du eine Notiz-Keynote irgendwie. Das wird mein Opening-Text und dann arbeite ich mich ab und dann sagt Power of No. Gibt es irgendeinen Standort, wo ihr sagt, haben wir uns vertan mit? Schwieriger, als wir das jemals erwartet haben? Weil es ist ja eine gute Erfolgsgeschichte und es wirkt immer so, als ob ihr das richtige Händchen habt.
Also es gab ein Produkt und mittlerweile habe ich es sehr lieb gewonnen, aber da haderten wir eine ganze Weile. Das ist das erste Hotel, das wir in Zürich gemacht haben. Wir haben 2 Hotels in Zürich und eins ist in Zürich West. Und damals hatte ich ehrlich gesagt noch keine Ahnung davon, wie man Hotels macht, aber ich hatte halt das Glück, dass ich schon tun durfte. Und ich habe mir auch die Pläne nie so richtig angeschaut. Ich war nur so stolz darauf, in Zürich sein zu dürfen. Mhm. Und dann war der Developer auch noch so ein netter Typ, Balz Halter, gut aussehend. Und die haben dann mit tollen Renderings gezeigt, wie schön es mal irgendwann wird. Bis ich irgendwann mal gecheckt habe, fuck, das sollte eigentlich eine Büroimmobilie sein. Die Fenster lassen sich 6 Monate vor Eröffnung, habe ich festgestellt, dass ich ein paar Fenster gar nicht öffnen lassen, was für mich ein No-Go ist. Ich würde niemals in ein Hotel gehen, wo du die Fenster nicht aufbekommst.
Habe ich neulich in meinem Hotel gewohnt.
Also Horror, in London machen die es jetzt mehr und mehr. Und wir haben jetzt, dann habe ich 6 Monate vorher noch gesagt, nee, also ich werde das Hotel nicht übernehmen, wenn die Fenster nicht aufgehen und so weiter. Auf jeden Fall, das Hotel war irgendwie ganz komisch. Und dann hatten wir noch einen bekannten, sehr, sehr bekannten Designer gewählt, Alfredo Häberli, der aber sehr autokratisch mit dem Thema umging. Der hat uns nicht mitspielen lassen und wir wollen gerne mitspielen. Wir wollen keine Designer, die ein Designhotel machen. Wir hassen Designhotels auch, sondern wir wollen spielen. Wir wollen sagen, wir bringen das Konzept, wir wollen die analoge Welt, wir wollen die Gastronomie und du kannst es gerne schön machen und mir ist es wurscht, ob das grün, gelb, blau ist. Und da in Zürich West war es tatsächlich so, dass ich gemerkt habe, shit, irgendwie ist es jetzt eine totale Alfredo Häberli-Bude, die schön ist und toll und wir haben es dann auch später als Designhotel auch schätzen gelernt. Aber es war tatsächlich eine schwierige Lage am Anfang. Und da habe ich echt Schiss gehabt am Anfang, weil es auch
dann
nicht lief.
Dann habe ich
Dann habe ich eine Gastronomie dort entwickelt mit einem Kochfreund von mir, wo mit uns irgendwie der Gaul durchgegangen ist, wo wir einfach viel zu viel Geschichten erzählt haben. Wir haben gesagt, wir wollen die Welt der Schweizer erzählen, die irgendwann mal ins Ausland gegangen sind und haben dann Gerichte auf die Karte gepackt, die sich an Max Frisch orientieren, der in Montauk war. Und dann war das irgendwie ein Scampi, der sich an Montauk, also da hättest du gekotzt, wenn du das gesehen hättest, weil das so eine ganz verrückte Geschichte war, die eigentlich schön war, mit einem tollen Freund. Aber da lief so viel schief am Anfang, und dann kam auch kein Gast und dann haben wir ganz viel Geld verloren am Anfang. Da hatten wir zum ersten Mal Schiss, aber komischerweise ging es dann ganz schnell bergauf. Wir haben ein paar Korrekturen vorgenommen und irgendwie hat es dann geklappt. Aber das war so das einzige Haus, wo ich bisher sagen muss, das war eine schwierige Geburt.
Wenn du jetzt Deutschlands Hotellerie anguckst, wir reden jetzt mal nicht mehr von den urbanen Sammlungsorten, also nicht Berlin, Hamburg, Düsseldorf, ja. Köln, sondern so ein bisschen ländlicher, so ein bisschen vielleicht auch touristischer.
Ja.
Sag mal Damm 2000.
Okay.
Oder Husum und nicht List, also Husum und nicht Westerland, ne? Und da gibt es jetzt so eine kleine süße Butze, irgendwie familiengeführt, vielleicht, keine Ahnung, 10, 20, 30 Zimmer, vielleicht auch 40 Zimmer, vielleicht auch nur 8 Zimmer irgendwie so. Und die kommen jetzt in so einer Phase an, wo sie ja eine Entscheidung treffen müssen, was mache ich jetzt, um weiter am Markt zu sein. In der Gastronomie ist es vermeintlich einfach.
Ja.
Du wechselst mal die Uniform, du hängst mal andere Bilder an und du änderst die Speisekarte. So, das ist noch machbar. Ne? Ein bisschen andere Tischdecken, das sehen wir auch immer, wenn die anderen Restaurantretter dieser Welt, die gehen dann einfach rein, nehmen den alten Müll raus, streichen die Wände und dann ist das
Erfolg. Wir haben ja gelernt, kein Lila.
Kein Lila. Und dann geht das Ding durch die Decke. Das reicht auch. In der Hotellerie könntest du Leuten einen Ratschlag geben, die vielleicht gar nicht so urban sind und auch gar nicht so zeitgemäß, in welchen Schritten man oder und mit welchen Schritten vor allen Dingen man, nicht in, sondern mit welchen Schritten man eine Modernität erzielen kann, worauf man fokussieren kann, worauf in deines Erachtens der Gast in Zukunft schauen wird, die nächsten 10 bis 20 Jahre.
Also, ich habe keine Ahnung, ob ich recht behalte, aber ich glaube, da besteht in den Beispielen, die du gerade genannt hast, also bitte nicht Damm 2000, aber von mir aus Husum oder ein schöner Ort in Schleswig-Holstein.
Es gibt so viele schöne Orte.
Ja,
so
oder ich mag den Süden noch lieber, aber es gibt ja diese kleinen Perlen, die schwer zu führen sind, weil sie zu klein sind, weil du eine Saisonalität hast, weil du eine Gastronomie hast, wo du abhängig bist vom Küchenchef, der kommt und geht und so weiter.
Aber ich von der ländlichen Struktur, vom Dorf.
Genau. Wie kriegst du Mitarbeiter, Personal, die keinen Bock haben, irgendwie am Ende der Welt zu wohnen, weil sie jung sind? All diese Herausforderungen kennt man. Aber ich sehe eine Riesenchance, mehr denn je, weil ich glaube, und das ist ja auch ein bisschen unser Motto, ich glaube, dass Menschen immer mehr Sehnsucht haben nach Individualität, nach analogen Welten, klar auch Authentizität, aber eben nach dieser analogen Welt, weil die Welt wurde immer schneller, jetzt ist sie gerade mal ein bisschen langsamer geworden. Aber ich glaube, dass es Feingeister gibt, schon auch Menschen, die auch auf der Suche sind nach dem Besonderen. Und wenn man das Besondere bietet, auch an einem Ort wie Husum, dann glaube ich, wird es Menschen geben, die sowas zu schätzen wissen, die auch die Ruhe schätzen, die auch ein wenig diese Abgeschiedenheit mögen.
Was ist das Besondere? Also nochmal, ich bin ja ein Hotel-Snob.
Ja.
So, ich bin totaler Snob.
Ja, was heißt, ein Snob? Du brauchst einen Zimmerservice?
Als erstes brauche ich ein großes Zimmer.
Okay. Ja.
So, und das Wort Suite klingt immer gleich nach viel Geld und so. Nee, aber ich brauche einfach ein großes Zimmer, weil ich in diesem Zimmer und ich möchte da nicht nur den Koffer abstellen oder sonstiges. Bei mir ist ja auch mein Urlaub findet manchmal im Zimmer statt. Also ich finde, der größte Luxus, den du haben kannst, ich sag mal, auf den Malediven zu sein und nicht rauszugehen. Mhm. Das finde ich geil.
Toll.
Also das ist Urlaub, weil du hast keine Angst, was zu verpassen. Du bist nicht gestresst, weil du was erleben musst. Sondern du machst das, was man machen sollte, sich erholen. Mhm. Einfach mal relaxen. Deshalb brauche ich immer irgendwie eher ein Zimmer. Und Roomservice gehört auch für mich dazu. Einfach, weil ich manchmal diesen Rückzug benötige. Und Roomservice könnte aber auch ein ausgeprägter, guter Tipp übrigens für euch in Köln. Da habe ich gewohnt. Lange für eine Produktion, ich glaube fast 8 Tage, bereitet einen Lieferservice vor. Bereitet einfach eine Karte vor, den haben wir, der ist cool, der liefert uns.
Ja, die machen es besser als wir selbst im Zweifel, ne? Weil die darauf speziell
sind. Ihr sagt ja, ihr habt keine Küche und das ist in Ordnung. Ich weiß nur, dass ich da an die Rezeption ran bin und ich habe gesagt, kriege ich hier irgendwo was zu essen? Und die so, hier musst du gucken. Irgendwie so. Und ich habe ja noch nie was im Internet bezahlt. So, und das mache ich auch nicht. Das machen meine Leute, aber ich selber nicht. Das heißt, ich kann schon gar nicht mehr bestellen. So, ich bin da schon raus aus der Nummer. Und dann sozusagen, ich bin dann sozusagen genötigt worden, auf den Ring zu gehen. Und war Samstagabend 2:30. Ring ist, glaube ich, da diese Besowski-Straße,
Also
der Ballermann Kölns. Hatte mir die Kapuze ins Gesicht gezogen und bin in so einen kläglichen Imbiss gegangen. Und da habe ich wirklich das beschissenste Sandwich meines Lebens, weil ich musste nur was essen. Ich hatte Hunger. Mhm. Ich hatte vergessen, beim Arbeiten zu essen. Es gab nichts.
Super. Nirgends, nicht.
Ja, nur ein kleiner Tipp, so ein Booklet zu sagen, hier so ein bisschen.
Darf ich mir kurz eine Notiz machen bei euch, irgendwann, falls jemand jemals zuhört aus meinem Unternehmen und mir helfen kann, dass wir uns das merken? Ich finde es, also es ist eigentlich nichts super Neues, aber wir haben es tatsächlich bis heute nicht auf die Kette gekriegt.
So wie Airbnb, da checkst du ein.
Und zwar lokal, weißt du, du hast in Berlin tolle, und dann kannst du kannst vegan, du kannst Asian, du kannst dir alles anbieten und dann hast du eine viel größere Bandbreite.
Und ihr seid meine Botschafter der Stadt, also ihr seid ja mein Gastgeber.
Ja,
und wenn man mir dann zumindest, bin ich immer überrascht, wie wenig Leute in Hotels sich auskennen, was Kulinarik angeht oder überhaupt generell, was sind ja die gängigen Phasen. Fragen, wo kann man jetzt mal was trinken gehen?
Voll, das ist
wo kann man was essen gehen? Wo ist das?
Ja.
Ich sag mal, beim Puff kennt sich jeder aus, weil da gibt es einen Taxifahrer, der sich einen Fuffi verdient irgendwie so. Aber was ist mit Kulinarik? Sag mal hier, wie sind die in Köln? Habt ihr einen bezaubernden Japaner direkt an der Ecke?
Ja,
rechts.
Ja, toll.
Kannten eure Leute
nicht.
Die kannten den nicht.
Ja, ja.
Wirst keine Ahnung. Und das ist so, das ist die Nachbarschaft, die mit reinbringt. Nur als Tipp für die Kulinariker,
super wichtig.
Wir waren gerade bei den sozusagen das individuellere, was würdest du machen? Du hast jetzt einen Landgasthof.
Ja.
So, der ist jetzt so eingerichtet, wie er eingerichtet ist. 70er Jahre, 80er Jahre, irgendwo hängen geblieben. Bisschen Pressspanholz, die Matratzen, das Bett ein Ticken zu niedrig und die Kanten ein Ticken zu eckig. Mhm. Noch nicht abgerundet.
Oh shit.
So ein bisschen, wo man sich so den Fahrradtouristen vorstellt, der gerne die Landkarte vor sich auf dem Lenker hat, eingeschweißt, damit bei Regen das nicht nass wird. Mhm. So, was empfiehlst du denen, welche kleinen Schritte führen dazu, dass das sozusagen subtil moderner wird?
Boah, schwierig.
Ich
gehe mal davon aus, dass sie auch jetzt nicht irgendwie ein großes FF&E-Budget verhandeln können.
Die müssen das selber.
Die müssen
jetzt, ich sag mal, 20.000 in die Hand nehmen, um das Ding gepflegt nach vorne zu bringen und so in Schritten weiterzuhalten. Und ich glaube, 20.000 ist schon viel dann.
Na, du willst es ja, also ich stell mir gerade mal den Norden vor, bei Schiedwetter vielleicht auch mal irgendwie so. Also du brauchst ja irgendwie eine Gemütlichkeit. Du könntest natürlich jetzt kommen und sagen, ich reduziere alles, weniger ist mehr und mache jetzt irgendwie so Designzeugs, aber das passt da nicht hin, weil du willst dich ja wohlfühlen. Du willst es warm haben, du willst es cozy haben. Also so, was mir spontan einfällt und ich habe keine Ahnung, ob es richtig ist. Aber dann würde ich vielleicht dieses Unperfekte noch weiter ausspielen. Also ich finde ja den Begriff Pension ist ja immer noch mit das Schönste irgendwie. Und ich schreibe gerade irgendwie so eine Kolumne irgendwie auch für Geo, wo ich demnächst auch eine Pension vorstelle, weil ich finde es so toll. Und warum nicht dann wirklich eher in dieses Trutschige bewusster hineingehen und sagen, das spiele ich jetzt komplett durch. Ich gehe vielleicht irgendwie auch auf einen Flohmarkt und kaufe mir da noch ein paar Sachen, die nicht so viel Geld kosten. Bei 17 Zimmern hält sich das ja im Waage. Und by the way, Bikini, wir haben das mit 3 Meter zusammen gemacht, Armin Fischer, ein lieber Freund und Designer. Da spielt ganz, ganz viel Flohmarkt, Vintage eine Rolle. Sachen, die nicht viel Geld kosten müssen. Und damit würde ich das halt voll anreichern. Also ich würde das Ding vollstopfen mit Zeugs, das irgendwie Farbe gibt. Und vielleicht auch ein bisschen over the edge und vielleicht auch ein bisschen kitschig und lieber zu viel. Aber dann kriegst du die Gemütlichkeit rein. Mhm. Also das finde ich irgendwie so, fällt mir spontan ein. Und dann, wenn es um das Dienstleistungsangebot geht, bei mir, also ich könnte in so einen Laden nicht gehen, ohne dass ich ein geiles Restaurant habe. Und wenn es kann auch so einfach sein, aber es muss irgendwie ein gutes kulinarisches Angebot geben. Ich muss einen guten Wein trinken können. Ich muss im Freien sein dürfen. Aber das sind jetzt fange ich an, wieder über meine Bedürfnisse zu reden. Und ich weiß nicht, wir haben Hotels immer so gemacht, wie sie uns gefallen haben und nicht wie es eine Statistik oder eine Meinungsumfrage dazu führte. Also wir haben immer gesagt, wir wollen das machen, wo wir uns selber wohlfühlen. Deswegen gehe ich immer gleich in so eine Richtung, bei der ich irgendwie dann getriggert werde. Aber ich glaube, ich habe deine Frage nicht so richtig cool jetzt beantwortet irgendwie. Aber
für mich gefühlt noch, also für mich ja, weil ich verstehe, wovon du redest. Ich weiß nicht, ob es nach draußen gekommen ist, weil nochmal, ich mag genau das Individuelle, ich mag das Persönliche. Ja. Das kannst ja, das kostet dich gar nichts. Du brauchst nur höflich, freundlich sein, die Leute ein bisschen abholen da, wo sie sind. In der kleinen, das ist wie so ein kleines, muggeliges Restaurant. Es gibt zum Beispiel auf Sylt in List, der 100-Jährige. Ich weiß nicht, wie das Restaurant richtig heißt. Das liebe ich.
Ja.
Das Ding liebe ich. Das ist so.
Das ist recht rustikal.
Ich habe den Eigentümer neulich gerade kurz vor Silvester kennengelernt. Es gibt in List gibt's einen ganz netten Freund, der auch Schleswig-Holstein, den kennst du vielleicht auch, Michael Stietz.
Ja.
Und Michael macht immer eine kleine Party, nicht an Silvester, sondern einen Tag vorher.
Ja.
Und da gibt es Grünkohl und so weiter, im Freien und ein Feuer. Und da stand ich zusammen mit dem Koch vom 100-Jährigen. Und wir haben uns super nett unterhalten. Und dann danach war ich dort essen und war total begeistert. Und in der Tat, du hast recht, es ist was ganz anderes als jetzt so die üblichen Zanzibars und so weiter. Ja, ja. Sondern es ist echt so, es ist halt so geblieben, wie es ist. Und es macht Spaß. Und, ja. Aber eins muss man davon aber nicht vergessen. Der macht einen richtig guten Job, wenn es ums Essen und Trinken geht.
Macht er nicht?
Doch, er macht einen guten Job. Ja. Und das ist natürlich die Grundvoraussetzung irgendwie. Dann kannst du es auch irgendwie ein bisschen eckig und rutschig und vielleicht auch ein bisschen altbacken haben. Aber das ist einfach ein guter Laden, weil er in sich rund ist.
Die Qualität spielt sich.
Genau.
Das zeichnet sich deutlich ab. Also ich weiß nicht, ich glaube, am ersten Tag war sogar noch so ein Alleinunterhalter, ich weiß nicht, ob mit einer Gitarre oder mit einem Klavier. Auf jeden Fall endete der Abend damit, dass ich mir die CD gekauft habe. Weißt du, einer dieser Abende, wo du denkst, boah, der ist so gut, der muss, dann habe ich das Ding gehört und dachte, naja, ist gut, aber hätte ich nicht kaufen müssen. Aber so diese Atmosphäre, und das ist ein bisschen, was ich manchmal so denke. Es gibt natürlich inzwischen bestimmte Luxussegmente. Wir haben vorhin draußen schon über eins gesprochen, was ich auch, was sehr Luxus ist, Schloss Elmau.
Ja.
Das Starke für mich ist da die Lage, ist dieser kleine Bach, die Wiese, dieses Spielerische, dieses Nicht-Professionelle, dieses schon fast so ein bisschen, das sieht eigentlich aus wie ein Freibad irgendwo. So, es ist eine, ich will nicht sagen ungepflegte Wiese, aber keine
konditionierte Das ist eine Buckelwiese.
Eine Buckelwiese.
Das ist, glaube ich, sogar nicht Denkmal, aber wie auch immer naturgeschützt.
Steht eine Holzhütte, da steht eine Holzhütte, dann ist da irgendwie eine kleine Sonnenecke hingebaut und ist der Pool da. Und dann liegen da auch Bälle, Gott sei Dank, rum und Aufblasdinger. Und das sieht eigentlich uncool aus, aber der Bach, der sich da, mag ich sehr. Und im Hotel gibt es auch da diese unterschiedlichen Separierungen. Und das ist das eine Segment, was man besuchen kann. Und wenn ich in diesen ländlichen Dingern, in diesen Pensionen bin, dann fehlt mir immer so ein bisschen Liebe zum Detail.
Mhm.
Und das kann ich sehr nachvollziehen, nach 20 Jahren, 30 Jahren Buckelei und machen. Das ist so das Brot.
Warst du mal in Cornwall, in Südengland?
Also ich war mal da, aber...
In einem kleinen Hotel, ich war da 100 Jahre nicht mehr, aber Bed and Breakfast oder vielleicht auch eins mit einem kleinen Restaurant.
Ja.
So wenig ich mit der englischen Küche irgendwie damals klar kam, aber es gab auch gute Sachen, aber die haben irgendwie da gab es überall einen Portwein, der da stand, in zwei Gläsern.
Genau, da wäre
bisschen was einschenken.
Genau, auf sowas wäre ich
so, auch. Ja. Und morgens gab es dann halt irgendwie, wie nennt man das dort nochmal, das Ham and Eggs und irgendwie die Sausages und Pudding, und das war so eine, das war wie zu Hause sein und das bis zum Exzess durchspielen, das glaube ich ist dann das, was dann richtig Spaß macht.
Das glaube ich nämlich
oder
auch.
Oder so wie die Abtei früher von Fritz Ley, die du ja noch kennst.
Hier.
Ja, klar.
Ja, da habe ich mich mal beworben.
Also, ich auch. Das war mein Traum irgendwie, weil ich damals auch René Chateau so liebte. Ich habe dem sogar mein großes, von Hand geschriebenes Bewerbungsschreiben geschickt, dass ich den Laden irgendwie pachten möchte. Ich war so verliebt in die Abtei. Aber die Abtei hatte auch irgendwie sowas, natürlich das tolle Restaurant, aber du kamst an, als wärst du zu Hause irgendwie. Und das fand ich irgendwie so toll.
Deshalb, meine Frage basiert so ein bisschen drauf, wie sehr muss man Detail kalkulieren? Also wenn ich in ein touristisch geprägtes, eine touristisch geprägte Region komme, sicherlich kann ich mit einem bestimmten Angebot keinen Zimmerpreis krankhaft erhöhen. Ich rede jetzt mal von diesen, was ist das, 60, 65 Euro die Nacht Zimmer in so einer Pension?
Ja, ja.
Kommt das ungefähr hin? Macht jetzt die Wahl des Brotes und die Auswahl der Marmelade und die Auswahl der Situation oder der Flasche Portwein, was ich schön finden würde, nicht ein fancy-pancy Drink, der schlecht kopiert ist von Jörg Meyer aus dem Internet, so wie Tim Gin Basil Smash. Aber eben genau dieses Liebevolle. So. Und ich denk manchmal, ihr müsst nicht viel machen, nur bei der Ankunftssequenz. Ich war in einem Bed and Breakfast in Schottland und ich war der einzige Gast und die haben den Kamin für mich angemacht. Sie wussten genau, dass ich irgendwann in den nächsten 2 Stunden ankomme.
Ja, das ist cool.
Und haben nur den Kamin angemacht. Und das war so welcome. Dann hat er nie wieder gebrannt. Ja. Also das war wirklich nur, die waren sich klar darüber, dass der erste Eindruck mich abholen
würde. Ja.
So, und das war perfekt. Dann bin ich in einem Nebenraum, dann wurde ich in der Tat hingesetzt, nach einer Tasse Tee gefragt. Irgendwie so ein Teebeutel kostet 30 Cent.
Ja.
Jetzt nicht die Welt.
Ja, und eine Portweinflasche, von der sich ohnehin immer nur ein paar Leute was nehmen, das ist eine kleine Geste, aber die kann so viel Freude bereiten und Wärme.
Und ich glaube, das könnte die Stärke in den kleineren Hotels sein, in den kleineren Pensionen sein, weil da können die großen Ketten nicht mehr gegenhalten, weil da muss alles durchdekliniert sein und da wird alles berechnet.
Ja.
Und zwar deshalb diese Individualität des Gastgebers.
Ja.
Ich hab gerade so überlegt, wenn du mir jetzt ein Hotel gibst oder eine Pension gibst mit 17 Zimmern, was mache ich? Ich glaube, ich würde einmal durch den Raum gehen und den Raum für mich sehen, würde ein bisschen ausmisten. Das würde ich in der Tat machen. Ich würde gucken, die Hölzer. Weil ich gehe jetzt mal davon aus, dass viel Holz drin ist.
Ja.
Ich will mal gucken, habe ich da vielleicht die falsche Farbe rangeklatscht oder habe ich das falsche Material oder kann ich da ein bisschen was rausholen? Den Spack oder ist der Spack genau das Schöne? Ich würde dann praktisch den vermeintlichen Fehler eher inszenieren.
Genau.
Das ist, glaube ich, das, was wir auch sagen.
Genau, und dann Licht. Also wir haben uns noch nie über Licht unterhalten.
Licht ist so schwer.
Und ich drehe irgendwann mal durch. Ich habe mir mit meiner Frau ein kleines Häuschen gebaut in den Bergen. Und dort habe ich mir einen Vorrat angeschaffen von Glühbirnen, echten Glühbirnen und Halogen, so dass ich 80 werden kann. Also ich habe es ausgerechnet, so ungefähr wie die Lebensdauer einer Glühbirne ist. Und habe mir einen Vorrat angeschafft, der wird mich überleben, weil ich verachte LED bis heute. Also wir können es nicht vermeiden. Wir haben auch mittlerweile ein paar LED-Hersteller, die gut sind. Wenn ich aber jetzt wieder zurückgehe in deine Vorstellungswelt und ich mir vorstelle, dass man dort, und das passiert ja oft, je südlicher du kommst, desto häufiger, da wird halt eine Energiesparlampe irgendwo reingedreht und dann akzentuierst du ja noch den Scheiß, den du siehst.
Mhm.
Und wenn du das Ganze so machst wie du und das Ganze kombinierst mit einem echten warmen Licht, Kerzen und so weiter, dann bist du auf dem richtigen Weg auf jeden Fall. Aber das sind diese Details, auf die man irgendwie auch Acht geben muss. Und das hat vielmehr gar nicht so sehr mit Geschmack zu tun, als mit dem Gefühl für Atmosphäre.
Hm?
Ich glaube, es geht eher um Atmosphäre. Und dann muss es auch nicht teuer sein, finde ich.
Das glaube ich nämlich auch. Das manchmal so, und das habe ich ja auch bei mir im Restaurant. Ne? Alles, was ich mal eingeführt habe, da hältst du irgendwie dran fest. Und irgendwann vergisst du, dich anders zu entscheiden, das zu verändern. Du vergisst es einfach, weil es ist so gesetzt. Und ich habe dann immer so ein Ding, wenn ich in diesen kleinen Pensionen, die haben dann meistens muggelige Badezimmer. Relativ klein, relativ pragmatisch, leicht gelblichen Ton, also per se, nicht weil schmutzig, sondern aber so ein bisschen so. Und dann liegt da auch noch die schlimmste Seife ever, die aussieht, wo so 3 Gramm Seife eingepackt wie so ein kleines Schokoladentäfelchen, was wirklich brachial stinkt. Mhm. Also die Seife, und das ist es. That's it. Das ist der ganze Deal.
Vielleicht noch in Plastik verpackter Plastikbecher zum Mundspülen.
Aber das auch noch. Also wo ich dann sage, Das kann es nicht, aber das nimmt, lässt mich so, oh, jetzt bin ich wirklich so jemand, der eher lästig ist.
Genau.
Und diese kleinen Parameter muss man, aber,
stimmt.
aber kosten die Geld?
Nee, also das kostet
für diese Menschen, weil ich glaube schon, dass man eben von euch viel lernen kann, dass man von mir viel lernen kann. Mhm. Ich lerne viel vom Grand Hotel und von der Imbissbude gleichermaßen.
Ja. Weil aber die Frage ist ja auch, wie viele von 100 Gästen in diesem Badezimmer empfinden diese eingepackte Seife als lästig, sind wahrscheinlich viel weniger, als man meint. Denen auch das Gespür dafür fehlt.
Aber du musst ja das Potenzial suchen, wie sich die Welt weiterentwickelt. Definitiv. Und wenn ich sage, einfach eine klitzekleine, und ich meine nicht den Werbebanner Eierlikör mit irgendeinem lustigen Spruch drauf, sondern ich meine einfach so die persönlich empfundene Geste, die persönliche Seife, die persönlich, was Kleines, was ganz zauberhaftes Kleines.
Absolut. Und es gibt, also ich bin bei dir, Sebastian, ich glaube auch bei uns, ganz, ganz viele Gäste nehmen manches nicht wahr, was wir tun.
Weil ihr seid ja so detailverliebt. Also ich kann mich
entsagen. Man nimmt es wahr.
In München steht die Zahnbürste, glaube ich, in einem Tonkrug, ne?
Ja, in einem Tonkrug mit einem Spruch drauf, mit einem bayerischen. Oder wir haben zum Beispiel, bei uns steht in München Horst und Colt bei den Drehteilen und so. Aber ich sag dir,
das ist aber ein alter Herrenhumor.
Aber geil.
Aber egal, das kann man mögen oder nicht. Auf jeden Fall, ich glaube einfach, viele checken es gar nicht. Weil
ich glaube auch. Aber
du kriegst, der nimmst es zwischen den Zeilen wahr. Genau. Ich glaub, da bin ich echt überzeugt, das klingt fast schon esoterisch. Aber wir haben zum Beispiel hier in Hamburg, haben wir unsere Wallpaper, also unsere an der Wand, die...
Tafel.
Nein, nicht die Tafel, im Zimmer.
Pinnwand.
Die
Zeitung.
Wir sind gut im Englischen.
Tapete.
Die Tapete.
Sag das doch.
Die Tapete ist eine
Geschichte. Sag doch Wallpaper, dann weiß
Tapete,
ich, was Tapete.
Ja, habe ich gesagt. Ja, ich weiß. Die Tapete ist eine Geschichte, die basiert darauf, dass wir irgendwann mal, da war auch Adi dabei, wir sind alle in den Freihafen. Und dort gibt es ein Seemannsheim. Und wir waren alle schon so, weil wir haben gesagt, wir wollen eine Geschichte erzählen rund um Kuddeldaddeldu und Joachim Ringelnatz und so weiter. Das war die Kernidee. Adi schenkte mir irgendwann ein Buch von Kuddeldaddeldu und hat gesagt, Kuddeldaddeldu wird unsere Geschichte. Und dann haben wir irgendwann gesagt,
ich mag Ali übrigens sehr, ne? Müssen wir nachher nochmal aufräumen, der ist der vielleicht am Anfang schlecht weggekommen. Ich mag den sehr, ein kompletter Fantast. Also Adi ist irre. Ein
Poet, ja.
Klar. Aber irre.
Natürlich.
Schwer an einer Klatsche und wirklich Facetten gesegnet, irgendwie so.
Aber geil. Echt wichtiger Mensch.
Müssen wir nachher nochmal reinholen.
Ja. Auf jeden Fall, diese Tapete resultierte eigentlich am Schluss aus einem Besuch am Seemannsheim. Wir waren alle super enttäuscht erstmal, weil wir dachten, das ist bestimmt wahnsinnig romantisch, ein Seemannsheim. Da sind wir rein. Ich weiß nicht, ob ihr dort schon mal wart, aber das ist brutal hässlich erstmal. Aber dann haben wir uns das genauer angeschaut und haben gesehen, da gibt es einen Multireligionsraum. Für alle Religionen kannst du hingehen und wenn du von Bord kommst, kannst du da hingehen und beten. Dann gibt es einen Radio Room, wo du deine Familien irgendwie damals war Skype noch relativ neu, Skype anrufen konntest. Und wir haben uns ganz viel Inspiration geholt. Und dann war noch ein Thema mit meinem wahnsinnig lieben schwulen Freund Markus, der war auch dabei, das war unser Geschichtenerzähler, haben wir gesagt, Mensch, es wäre doch toll, wenn wir diese Matrosen die nächsten Wochen interviewen können. Und Markus ist dann jeden Tag rausgefahren mit seinem Auto und hat jeden Abend sich einen anderen Matrosen vorgenommen, dessen Vita er runtergeschrieben hat. Die haben sich ganz lange unterhalten und daraus haben wir zum einen ein Logbuch geschrieben und zum anderen haben wir aus diesem Logbuch heraus dann einen Illustrator genommen, der für Rolling Stone Magazin gearbeitet hat. Und der hat uns die Wallpaper, die Tapeten gestaltet. Und du konntest halt die ganzen Geschichten der Matrosen auf diesen Tapeten wiederfinden.
Das ist ein schönes Detail.
Und heute geht man rein und ich garantiere dir, dass nicht jeder diese Geschichte erkennt, aber... Ich bin romantisch genug zu glauben, dass die meisten, wenn sie einschlafen, irgendwie das Gefühl haben, dass man sich besonders viel Mühe gemacht hat. Oder ich habe dir ein kleines Geschenk mitgebracht. Das ist ein Schlafschaf. Eigentlich kam die Idee von unserer damaligen kreativen Person, Conny Kotte. Conny Kotte ist eine tolle Frau, die ihr vielleicht kennt.
Darf man die eigentlich mitnehmen oder muss man die bezahlen, wenn man die mitnimmt?
Die muss man eigentlich bezahlen. Ich habe nur dafür gesorgt, weil irgendwann kam mal ein Direktor und hat den Nadeln reingesteckt, wo dann drauf stand, du darfst es nicht mitnehmen und die sind mittlerweile wieder weg. Also wenn du es mitnimmst, wirst du jetzt nicht verhaftet. Aber die kosten eigentlich was und auch gar nicht so wenig. Aber das Schlafschaf war damals irgendwie eine Erfindung von Conny, die gesagt hat, wir müssen irgendwie dem Zimmer irgendwie das Gefühl geben von Atmosphäre. Ich möchte gerne, dass jedes Zimmer eine Wärmeflasche hat mit einem Schlafschaf drauf. Irgendwie so als kleine Geste für den Gast, der fern von zu Hause ist. Und das ist irgendwie... Jetzt haben wir mittlerweile in jedem Hotel haben wir ein Schlaftier. Also es wird dann wurde zum großen Wettbewerb zu sagen, was machen wir denn in München? Es ist dann ein, und in München haben wir dann einen Schwan genommen, wegen König Ludwig und so weiter. Und in Dubai wird es ein Kamel und in Frankfurt haben wir eine Eule genommen. Eine
schöne Spritze.
Und so haben wir dann verschiedene Schlaftiere. Und die verkaufen wir wie warme Semmel. Und viele werden auch so mitgenommen, klar.
Aber, kann das was?
Bitte?
Kann das was? Oder?
Man, meinst du?
Kann nur, das kann ich nur, das kannst du mit nach Hause nehmen.
Und nehme ich jetzt.
Ja, genau.
Dankeschön.
Ja, und das ist einfach so ein bisschen vielleicht das, was einem ein wenig mehr Inhalt bietet, ja. Wenn du ins Zimmer kommst. Nichts Großes.
That's aber kann man das in die Mikrowelle tun, dann wird das warm oder sowas?
Ich glaube, das geht kaputt.
Aber zum Beispiel schöne Liebe.
Gute Idee, super.
Kirschkernkissen, meinst du?
Ja, aber ich mag das ja. Ich mag ja manchmal Mikro. So diese Geruchs.
Den Duft.
So diese, ja. Wie heißt diese?
Lavendel?
Ja, Lavendel Zedernholz. Schon so hart. Zedernholz.
Ah, super, ja, schon, klar.
Ist so ein bisschen, oder, ein bisschen das mag ich gerne, wenn ich so in südlicheren Gefilden bin, in den Holzhütten, und dann riecht das noch so schön fresh und
wir haben ja holzig. In München haben wir extra Einzimmertypen genommen, wo wir mit Arve, ist ein Holz, das du in der Schweiz bekommst, und da drehst du durch und das hat ja diese ätherischen Öle, und wir haben den kleinsten Zimmertyp, die Dienstbotenkammer, total ausgestattet mit Arve, und wenn du reinkommst, riechst du halt es. Das gibt stimmt. dir einfach ein gutes Gefühl.
Und aber wäre jetzt gerade auch so für mich nochmal so die, wenn die, also wenn man so eine Pension hat und die, man weiß, dass die Leute irgendwie Armbrot, ne? Und du, ich sag mal, so jetzt der normale Gast, der da hingeht, geht dann nach dem Armbrot auch ins Bett.
Ja,
genau.
Hör ich so. Dann kann man ja die Zeit nutzen, wenn die Gäste schon unten sind, ein Armbrot machen. Schöne Brotzeit, die muss qualitativ gut sein. Eine Wärmflasche füllen und unter das Bett legen. Ja. Ich glaube, dass das schon, das ist so eine Toll. Kleine Geste, ja. die gut funktionieren würde, weil das ist doch so dieser Momentum, Toll. Auch das, also das ins Bett gehen im Urlaub ist ja sowieso immer ein besonderes. Ja, also
Bett aufschlagen, Betthupferl und eine Wärmflasche.
Na, das ist ja so in den schicken Hotels das Abdeckservice. Ja, also, als ob man so, also das lacht, früher gab es Tagesdecken drin und dann und Kissen sind da drauf und dann ziehst du es runter, schmeißt auf den Boden und der Abdeckservice macht das etwas kontrollierter. Mhm. Ist, glaube ich, auch eher eine Schutzmaßnahme vor den Kissen, dass die da nicht da Fußpilz geschwängert irgendwie auf dem Fußboden rumliegen, sondern die machen das dann halt sehr kontrolliert. Ich kriege mein Bett noch selber aufgedeckt irgendwie so, aber wenn ich jetzt mir vorstelle, im Urlaub, und Urlaub ist ja so ein bestimmter Moment, du duschst anders, du riechst anders, du gehst anders ins Bett. Und jetzt
Definitiv. Deckst
du nach so einer Toll. Kleinfahrradtour auf und dann ist dieses leicht angemummelt.
Ja.
Das finde ich eine schöne Geste.
Ja.
Das
die ich Idee ist geklaut.
Finde ich gut. Find.
Kriegen wir nicht für Dubai hin mit 434 Zimmern.
Wo macht ihr eins? Wo war noch?
Wir machen in Zermatt, Florenz. Noch ein schönes Hotel. Zermatt. Hoch in den Bergen, nicht allzu viele Zimmer. Die Idee ist geklaut.
Wärmflasche, sehr schön. Ganz schöne kleine Geste, die eigentlich kein Geld kostet, außer mal die Wärmflaschen. Finde ich sehr, sehr
schön. Und anstelle von Vorsicht heiß, schreibt ihr drauf 25 Hour.
Hour. A-U-A. Genau.
Schenke ich dir die Idee.
Auch geklaut.
Nimm noch einen Jägermeister.
Nee,
so.
Na?
Das geht eben doch. Also ich glaube eben doch, dass der Gast all das sieht und spürt, aber so unterschwellig.
Ja.
Die Liebe zum Detail, das Inszenieren. Du kannst es ganz klassisch pragmatisch machen. Also dann hat auch jemand das Gefühl, es gibt auch die Leute, die sagen, naja, also für einen Blumenstrauß bezahle ich nicht, zahle nur für Schlafen. Also die wollen auch wirklich nur die Kammer. Ne? Die wollen dann
aber die gehen dann woanders hin.
Die gehen woanders.
Glaube ich auch.
Aber eben diese kleinen Sachen, die man individuell auffüllen kann, ist auch bei mir in der Bollerei nach wie vor dieses ständige Weiterentwickeln, das ständige Weitereinrichten. Ein paar Parameter sind fest eingebaut, die kann ich so schnell nicht ändern. Im Wesentlichen der Tresen und ein paar Sitzgruppen irgendwie. Aber so dieses, wir haben viel Geschirrwechsel gehabt, wir haben viel Besteckwechsel, wir haben viel kleine dekorative Story-Elemente gehabt beim Essen. Die Bretter, die kleinen Teelichter, wo das Essen drauf.
Super.
Der auf einmal der schöne Einkaufswagen von Horst, unserem ehemaligen Obdachlosen, der bei uns verstorben ist.
Genau.
Auch eine sehr schöne Geschichte, der diesen Einkaufswagen mal organisiert hat, nenne ich es mal so. Woraufhin daraus ein
Servierwagen.
Ein Servierwagen mit Schneidestation, Tronchierwagen
drauf. Und Klingel.
Super.
Mit Klingel, damit die Gäste aus dem Weg gehen, irgendwie, wenn man da.
Wann machst du wieder auf? Du baust dir gerade um, ne?
Oktober machen wir wieder auf. Ist auch meine größte Sorge, dass wir nämlich genau die Soße sozusagen über eine Sanierung erstmal verlieren. Weil das ist ja, was über Jahre entsteht, die Fotos der Mitarbeiter, das Kunstding, diese kleinen Elemente. Es wird jetzt natürlich einmal auch mal raussortiert. Und jetzt brauchen wir natürlich wieder erstmal ein paar Monate, paar Jahre, irgendwie so wie eine Wohnung. Eine Wohnung,
ja.
Also du gehst nicht zu IKEA und kaufst dir eine komplette Einrichtung für eine Wohnung, sondern du kaufst dir ein Regal und deine Stücke kommen da rein und dadurch wirkt das. Und ähnlich wird auch ein Restaurant sein. Und meine größte Sorge ist, dass wir die Soße verlieren.
Mhm.
Im ersten Moment. Ich weiß, das Gefühl ist da, wird wieder reinkommen, aber die Soße muss wieder hin.
Ja.
Das ist ganz, wobei, ganz, ganz wichtig.
Ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen Wohnen und Restaurant. Du hast die Gäste und dein Laden wird voll sein wieder und die Gäste werden so schnell nochmal eine zusätzliche Note reinbringen, weil der Laden wird voll sein. Vielleicht bringen die dir was mit und vielleicht bleibt auch das eine oder andere stehen. Ich glaube, das wird ganz, ganz schnell wieder Patina und ja, ich glaube, aber es wird Seele
für
haben.
Für den Stammgast, der am letzten Abend da war und den ersten Abend wieder besucht. Der wird sagen,
wirst du die Bar noch haben, so? Weil das war immer mein Lieblingsplatz, um zu essen.
Die wird versetzt.
Okay, aber man kann nach wie vor an der Bar essen.
Besser.
Ja, super. Ja,
wir haben
ich hatte immer versucht, am Eck, ums Eck rum zu sitzen.
Wir versetzen sie und du hast einen richtigen, ich nenne es die Skischarte jetzt.
Okay.
Ich bin ja ein Fluchtmensch und das Besondere an der Bullerei war, dass eigentlich du konntest in Achten durch den Laden laufen. Es gab keine Sackgasse.
Ja.
Es gab immer irgendeinen Ausflug von irgendwo hin, sodass man konnte sich mal zurückziehen. Das haben wir beibehalten.
Okay.
Und wir gehen jetzt praktisch in den Bereich, wo du in die Bullerei, also ins Restaurant reingekommen bist.
Ja.
An die Front, an den Parkplatz sozusagen. Dort machen wir eine 360-Grad-Bar.
Okay.
Und dahinter hast du ganz muggelige Ecken. Das ist nämlich jetzt schon mein Lieblingsplatz,
ja,
wo du alles beobachten kannst und nicht gesehen wirst.
Okay.
Also ganz, du wirst gesehen, aber nicht auf dem Präsentierteller.
Und also das, was vorher vorm Weinschrank war.
Was die 200 war.
Nein, ich meine, wo du sonst in der alten Bar gestanden hast.
Ja, da stand ich ja, weil da eine Tür war nach draußen.
Ja, genau.
Also da, ich konnte
mein Fluchtpunkt.
Manchmal gab es den Moment. Also das ist eben gerade diese Liebe zum Detail ganz, 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 weil am Anfang hatten wir sehr hohe, sehr große Zahlen, sehr kaufmännisch, sehr, das ist der eine oder andere, sagt er, eure Probleme möchte ich mal haben. Aber ich finde eben doch, dass auch trotz der hohen Investitionen es nur auf die versessene Liebe zum Detail ankommt, egal in welchem Teil wir unterwegs sind. Sei es die Currywurst. Ja, wenn der Currywurstbräter sich nicht um die Qualität der Wurst oder um die Soße kümmert oder da ein bisschen was Besonderes reinmacht und wenn es nur die Spucke ist, in Anführungszeichen, im Grand Hotel. Es gibt Grand Hotels, die sind so perfekt geführt und die sind so individuell und holen dich genauer. Und dann gibt es genau dieselbe Standard, also die 5 Sterne plus, wo du denkst, boah.
Nichts Besonderes, oder?
Nee, ja, Kacke.
Stimmt.
Also wo du wirklich denkst, Entschuldigung, da bei den schlechtesten Zeiten bei Karstadt, und das meine ich nicht despektierlich den Damen gegenüber, aber die hatten mal eine Zeit lang einen Ruf, dass du als Kunde oder bei jedem anderen Kaufhaus auch als Kunde eher gestört hast.
Ja.
Da kenne ich auch ein Hotel, was eine Mörderkohle nimmt, aber wo du immer das Gefühl hast, damit ist auch gut jetzt. Also das Geld haben wir, jetzt müssen wir auch nicht mehr machen. Okay. Das passt nicht in unser Konzept rein. Irgendwie so. Das passiert in der Pizzeria, in der kleinen muggeligen Bar. Also in allen Bereichen, die unseren Job so ausmacht, ist es schlussendlich die Liebe zum Detail.
Ja, ja, das stimmt.
Ist es. Und stimmt, das kann wirklich in allen Bereichen sein. Das kann in der Perfektion
Speisekarte sein.
In Speisekarte, in der Uniform, in der Art und Weise Auswahl visuell der Mitarbeiter, in allen Dingen. Das kann vom Luxussegment her sein. Das kann aber eben auch einfach das ganz Banale sein. Das macht es im Wesentlichen aus. Und ich glaube, dass das Detail ist für die Leute, die vielleicht jetzt gerade in so einer Phase sind, wo sie sagen, ich meine, Corona gebeutelt, da sind einige, die sagen, boah, jetzt habe ich das Geld auch noch verloren, jetzt habe ich gar kein Geld mehr, aber ich muss irgendwas tun, sonst verliere ich den Anschluss. Weil, das sieht man inzwischen, und ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde oder nicht, aber eben auch auf Sylt als Beispiel, gibt es in List ein sehr großes Hotel, das ist
Budersand.
Nee, das Neue.
Das List von so, Kerner?
Arosa meinst du?
Arosa.
Ja, ich war jetzt gerade.
Da bin ich noch unentschlossen, Kerner, ne? Ob ich das gut finde. Ich bin auch sehr unentschlossen. Ich kenne mich halt mit Sylt aus, nicht weil ich so geil oft in Keitum und Kampen da unterwegs war. Meine Urgroßeltern hatten früher eine kleine Wohnung in Westerland, also ich kenne das als kleiner Butsche. Das ist mein Sylt. Mein Sylt ist das normale, jetzt nicht besonders bodenständige oder so, aber das ist das Krabbenpulen, so wie noch bei Gosch und die alte Bahn. Das sind meine Bilder, die ich im Kopf habe. Und natürlich gab es damals auch schon Shampoos Paule in Kampen, Günter Sachs oder wie er hieß damit. Und es gab das alles. Und ich bin mir nicht sicher, ob das Arosa der neue Tourismus ist.
Ist das, wo Kerner mit drin steckt?
Nee, das ist so. Nein, du meinst.
Wieso lachst du da so?
Geiles Halbwissen, ey.
Nein.
Nee. Kerner macht doch irgendein.
Du meinst den Lanzerhof.
Genau.
Aber Lanzerhof ist ein Medical Spa.
Ja,
okay. Direkt neben dem Arosa.
Da steckt er nicht drin. Ich glaube, die sind befreundet. Oder steckt er da drin?
Man hat ein paar Anteile.
Ja. Hat er?
Aber
ja. Dann gehe ich, ich da nicht mehr hin. Ja. Also ich bin ja Lanzerhof-Anhänger, mal abgesehen von den Preisen. Aber ja. Das ist da immer, wo ich Müllerkur mache.
Christian Harisch, ich mache das auch einmal im Jahr. Bist du am Tegernsee oder vielleicht die andere?
Das Erste,
In Lanz.
In Lanz.
In Lanz.
Da war ich das erste Mal.
Okay. Tim frisst da aber mal heimlich Pfirsiche.
Nee, der riecht, das war woanders.
Er riecht auch noch.
Ich rieche nur am Pfirsich, ich esse keinen. Nee, und schick, also richtig mondän, aber da dachte ich so, boah, das ist schon wieder mir ein too much.
Ja.
Also ein zu viel, weil die Klientel auch dementsprechend war, war dieses Tip-Top-Designer-Ding. Mhm. Wo ist das? Ist das Tegernsee?
Das Tegernsee.
Dieses Tip-Top-Design.
Das ist perfekt, also auf riesig und in Lanz ist ja der erste Laden gewesen, der irgendwie so ein bisschen organisch gewachsen ist, aber das am Tegernsee ist perfektes Design.
Perfektes Design, ja. Alles, ja. So, das ist schon so. Das ein
bisschen steril, aber passt ja auch dann irgendwie.
Passt. Nur die Gäste waren mir eben, man sah ihnen einfach den Übernachtungspreis schon sehr an. Dann fühlte ich mich sehr unwohl, weil ich hatte meine normale Jogginghose und mein normales T-Shirt an und da war alles aufeinander abgestimmt und die haben sich dann auch pro Abendbrot noch dreimal umgezogen und es gab nichts zu essen. Also das war schon Kunst, das war mir ein Ticken zu viel. Aber keine Kritik, sondern eher sensibel. Was wollte ich sagen?
Ich wollte was sagen.
Warum denn?
Weil wir langsam zum Ende kommen müssen. Was ich sagen wollte, ich habe weiß nicht, wie es euch geht, ich habe das Gefühl, dass wir lange nicht am Ende sind eigentlich.
Aber Hotellerie hatten wir lange nicht mehr so
dezidiert. Unglaublich interessant, genau. Dementsprechend wird mir nichts anderes übrig bleiben, als Christoph ein zweites Mal einzuladen, damit das weitergeht.
Ich würde mich mal anbieten, ob unsere Klugscheißerei, die wir hier in einer relativ sicheren Atmosphäre, vielleicht was bedingt, also wenn da jetzt der eine oder andere Pensionsinhaber da ist. Und ich weiß, ich kann es nicht versprechen, aber es würde mich jetzt reizen. Ohne Fernsehen, also ohne jetzt hier einen Restaurant-Checker oder sonstigen zu machen. Ohne Vorführen von irgendwelchen Leuten in der Öffentlichkeit. Aber wenn jemand Lust hat, dass ich mal vorbeikomme, um zu gucken, vielleicht hast du auch Bock, mal mitzukommen. Dass wir uns mal einladen, nehmen und sagen, ja, wir schauen mal, dass wir mit wenig ganz viel machen.
Tim, weißt du, ich danke dir dir jetzt schon für die Nachtschichten in meinem E-Mail-Eingang.
Ja. Nee, aber vielleicht sagt ja jemand, Mensch, ich merke, da könnte ein bisschen was kommen und ich merke, ich bin noch nicht am Ende. Aber irgendwie
vorzugsweise am Tegernsee, dann können wir auf dem Wahlberg laufen.
Ich gerne so Schleswig-Holstein, weil ich sag mal, Schleswig-Holstein ist ein schönes Land, tut aber wenig für den Gastgeber, weil es eben knorrig ist.
Und ich habe auch schon den Namen, du nennst sie Pension, aber P-E-N-N. Ne? Wegen Pennen, übernachten.
Das auch wieder geklaut. Ich habe hier richtig was.
Echt?
Finde ich super. Wie? Pension.
Ach, du klaust das jetzt?
Natürlich.
Kannst du machen.
Ja.
Der weiß das zu schätzen.
Das ist unfassbar, ey.
Ist auch gut. Finde ich gut.
Aber wie gesagt, würde ich mich gerne mal anbieten, weil manchmal habe ich so das Gefühl, dass viel Schönes drin und jetzt einfach nur Licht zum Beispiel mal eine Neonröhre wettballern.
Was hast du gegen Neon?
Aber Neon muss inszeniert sein. Und wenn entweder hast du ein richtig so typisch südeuropäisch Baller-Neon, dann stimmt. Aber wenn du versuchst, Gemütlichkeit mit Neon zu erhellen, das funktioniert sehr gut.
Und dann noch so ein Bzzzt.
So, das darf dann
auch was Kaltes. Jetzt sind wir in Italien gerade.
Aber das würde ich mir gerne mal antun.
Ja, okay. Also Fietes, ihr habt es gehört, nachschlag@fiete-gastro.de oder über Instagram. Ihr könnt auf Facebook, dann liest das Tim vielleicht, machen.
Ich würde auch gerne mal einen coolen Griechen machen.
Das machen wir gerade in Dubai.
Halt's Maul.
Ja, Tim, du bist zu spät. Was?
Mann. Jetzt aber mal ernsthaft. Eine letzte Frage noch. Ne? Eure Konzepte sind ja wirklich spektakulär. Wir waren ja auch in der Tat am Verhandeln mal, ob wir das hinkriegen. Jetzt mach ich mal die Katze aus dem Sack. Wir waren hier in Hamburg, Heimat, am Sprechen. Und ich hatte ja ein Kochbuch, das hieß Heimat. Und das lag sehr nahe, dass wir gemeinsam miteinander da was auf die Beine stellen. Und ich hatte einfach Angst, dass ich meiner Bollerei schade. Ich hatte Angst, dass das sozusagen ein zweiter verträgt, Hamburg einen zweiten klassischen Tim Melzer Laden. Weil natürlich viel Heimat in der Bollerei drin steckt, aber in mir steckt auch viel Heimat, dann wäre das noch, mache ich mir da nicht selber sozusagen meine eigene Mona Lisa kaputt. So, ist das so, es gibt doch noch eine zweite. Also vielleicht nicht gleich, vielleicht so CBIA. Und da war ich auch, da habe ich das noch nicht verstanden.
Wann war das?
6 Jahre?
Ja, würde ich auch sagen.
Vor 6 Jahren ungefähr muss es gewesen sein. Und dann war ich aber nicht arrogant im Sinne, oh, ich habe das nicht nötig, sondern ich hatte wirklich Angst um mein Brand. Mein Brand ist mein 25.
Alles
ist
meine Zeit.
Das ist meine Bullerei. Und jetzt denke ich so, also was habt ihr noch, wo wollt ihr noch hin?
Wir machen 2x Kopenhagen.
Ja, Kopenhagen würde ich mitgehen.
Ja.
Würde ich sehr mitgehen. Weil
Melbourne, aber das ist echt scheiß weit und da haben wir nicht so viel.
Das ist auch
richtig
scheiß Arbeitsweg.
Ja, tatsächlich in der Tat.
Wirklich, das ist die Kopenhagen finde ich als Stadt sensationell, ohne den ganzen Nordic, also auch mit Nordic, aber Kopenhagen ist eine meiner Städte. Liebe ich, würde ich gerne mitgehen, ja.
Okay, also einmal ist Kopenhagen leider schon reserviert für Haya, aber
als ob die keine Levantik kennen.
Wollte ich noch nie gehört.
Ja, aber wir haben noch ein paar schöne Sachen. Also es gibt echt noch ein paar tolle Dinge und das fände ich natürlich großartig.
Ja. Wollt ihr mal einen Imbiss haben und nicht immer nur einen Kiosk.
Natürlich.
Vielleicht muss nicht immer nur ein Restaurant. Die Imbisskultur geht verloren. Ja. Ich glaube, ich könnte einen guten Imbiss.
Okay.
Machst du hier mit Fleming Olden zusammen?
Ja. Aber richtig schön, so mit Foto und Strich und guten Schaschlik, guten Hähnchen, guten Currywürstchen und den perfekten Pommes fertig.
Okay.
So,
den Rest müsst ihr off the record besprechen, weil wir haben hier eine Keynote im Anschluss. Also nicht wir.
Haben wir?
Ja, wie letztes Mal. Hier, the German Internet. Der Master himself muss hier vorbereiten, glaube ich. Oder?
Ist heute Philipp wirklich da? Schon wieder nicht, ne?
Stimmt.
Alter, weil jedes Mal werde ich hier rausgeschmissen, weil Chef kommt. Dazu muss man sagen, wir sitzen hier in einem... was ist das eigentlich?
Ich möchte gern Sporthalle und nach wie vor sind wir auf Social Distance. Mich beginnt es langsam zu nerven, weil wir haben so ein schönes Studio eigentlich, Christoph, in dem wir aufzeichnen.
Ich finde es so besser übrigens.
So?
Ja.
Wieso?
Finde ich geiler.
Wo sind wir denn hier? Wer ist Philipp und was ist das hier?
Philipp ist der Chef von dem Ganzen, der zahlt das alles.
Ah, okay.
Ja.
Der eigentliche Tim, also der Vermieter, oder?
Der Chef von OMR.
Ah, okay.
Online-Marketing Rockstars.
Ach, das sind
wir. Eigentlich so ein Typ, wenn du den siehst, da denkst du, der hat früher auf dem Schulhof auf die Fresse gekriegt.
Ja, okay.
Ich meine wirklich, ich glaube, einer der kreativsten und erfolgreichsten, also auch was so die Umsetzung seiner eigenen Konzepte, aber ein bisschen lulli ist er
auch. Der Finn Kliman des Online-Marketings.
Finn ist ja cool gegen Philipp.
Ach komm.
Doch, wirklich. Ernsthaft.
Also Philipp wird jetzt immer besser auf Instagram zum Beispiel.
Wird er?
Kannst du nur eine Scheibe abschneiden.
Der Digga, der hat eine Agentur, die heißt Online-Marketing-Rockstars. Ja. Der wird ja wohl ein bisschen noch Instagram verstehen. Ja. Aber ist auch ein bisschen lulli. Oder? Glaubst du nicht, dass er früher gekriegt hat?
Auf dem Schulhof?
Ja.
Natürlich.
Ich finde, der ist so ein bisschen dicht dran an wie heißt denn hier, der Apfelerfinder?
Steve Jobs.
Hat der das erfunden?
Ja.
Und der andere, ist ja...
Bill Gates.
Ja, das sind ja alle, die sind ja coole Typen.
Ja.
Irgendwie. Aber irgendwie sind sie auch alle ein bisschen Lullis.
Ja.
Oder?
Voll.
Also irgendwie haben sie doch so ein bisschen, halt
so,
tun
so
sie mir auch leid.
Grundautismus.
Ja. Also nur, weil sie Geld haben, finde ich sie noch nicht geil. Manchmal tun sie mir auch ein bisschen leid.
Naja, also jedenfalls, du findest das hier
und
besser
so ist Philipp
zum Aufzeichnen?
Auch, oder?
Ein bisschen.
Ja, okay.
Du? Was? Ist das hier besser zum Aufzeichnen?
Viel geiler. Jetzt stellen wir vor, wir würden hier einen Tisch haben.
Haben wir aber
und
ja
wir
nicht.
Könnten noch fressen
aber
und
haben wir ja nicht. Wir werden ja rausgeworfen.
Ist doch hier herrlich. Das ist ein Traum.
Und in unserer Kabine dürfen wir bleiben, solange wir wollen.
Ja.
Wir haben sie extra für dich gebaut. Und jetzt sagst du findest die hier besser.
Das hier ist besser. Ich bleib hier. Dann gehst du in die Kabine und ich bleib hier.
Ja.
Das wäre auch noch geil. Kannst du nicht in das Nebenzimmer da gehen? Dann fühlt sich das an wie Radio.
Ja.
So. Das war ganz toll, Christoph.
Ja, muss ich aber auch sagen.
Vielen Dank,
Wenn ich mich jetzt heute nochmal, also ich droppe jetzt das nochmal, wann könnten wir mit dem ersten Tim Melzer oder wie auch immer orientierten Restaurant in der 25 Bikini-Gruppe rechnen? Hm. 2-3 Jahre? Was wie lange dauert so Vorarbeiten?
Wir sind jetzt offline, oder?
Nee, das ist on.
Ah, okay.
Hinten raus wiege ich die Leute immer in Sicherheit, damit sie noch schnell eine dumme Aussage treffen, damit ich da noch Geschäfte mitmachen kann.
Na, lass uns da mal in Ruhe drüber reden.
2-3 Jahre. Also,
nein, das kann auch vielleicht schneller gehen. Also,
ui.
Dann lass uns je nachdem.
Ja. Mach aus jetzt den Scheiß.
Ja.
Ich muss tschüss. Fides, tschüss. Tschüss. Danke fürs Zuhören.
Chuck, Digga, Props, Digga. Ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke. Oh, wie gut das schmeckt.